Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermaus, der Podcast zu Popkultur. Ganz viel Popkultur heute und ein bisschen Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Ja, und dem Mitch. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag.
Hallo, seid gegrüßt und macht euch ein alkoholfreies auf.
Ja, mache ich doch schon. Einen Moment, ich bin sofort dabei.
Zieht durch.
Einmal.
Bei mir wieder Paulaner. Nee, Paulaner hast du doch immer. Ich habe Erdinger natürlich wieder. Der Kasten ist
ja, jetzt habe ich diesmal zur Abwechslung auch mal Erdinger, weil sonst sage ich immer, ich habe Erdinger, aber es ist in Wirklichkeit Paulaner.
Ah, das blaue Schild.
Es ist aber jetzt ich sage, ich habe Erdinger. Nein, und es ist auch Erdinger. So, guten Tag. Hier kommt es einmal in das Gläschen rein, was man schön fast schon waagerecht halten muss, damit das hier auch nicht überschäumt. Ne?
Ah, Ambient.
Und so langsam wieder zur Neige gehen. So. Und wie gesagt, beim letzten Mal irgendwie versucht mit dem Löffel anzuschlagen und den Schaum nochmal, aber es ging ja nicht. So, haben wir dem auch hier Genüge getan.
Hätten
dann können wir ja schon fast anfangen. Gut, dass es uns noch überhaupt gibt.
Stand das zur Disposition?
Also nicht uns direkt, aber wir machen ja manchmal auf sozialen Medien auch auf uns aufmerksam. Ne? Ja. Und das zumindest auf einem Kanal jetzt in Zukunft nicht mehr oder nicht mehr so oder im Moment gerade nicht. Und warum und wieso erklären wir gleich, obwohl wir dazu eigentlich nicht viel erklären können.
Das ist das Schlimme an diesen Vorfällen.
Ja.
Ja, aber wollen wir vorher erstmal wieder reinstarten. Wir haben ein ganz großes Thema aufgemacht, das vor 14 Episoden minus ein Jahr auch schon mal hatten. Also sehr ähnlich, ne?
Ja, ja.
Wir reisen wieder 40 Jahre zurück in die Zeit und hören richtig töfte Musik.
Ja, also wir haben natürlich auch zur Vorbereitung dieser Episode ganz viel töfte Musik gehört, die mittlerweile schon 40 Jahre alt ist. Da fragt man sich, warum tun sich die auch gerade fast 40 Jahre alten Herren so gerade knapp mal eben das überhaupt an? Gibt doch genug neue Musik und so. Na, ja gut, aber das ist halt so, das ist die Generation Nostalgie. Gestern lief ja noch ein schöner Beitrag in im ersten was Fakt, was Monitor. Auf jeden Fall ging es darum, die 80er war wirklich alles besser, so wie viele sagen. Ganz interessant. Menschen in einem Heino-Konzert, ne, wurden befragt, unter anderem. Klar, da hat man sich schon die richtige Zielgruppe rausgepickt, die sagen wird, ja, natürlich, früher war alles besser und heute davon kann man gar nicht mehr sagen, was man so denkt. Und so, ne? Und dem wurde dann schön entgegengehalten, wie das so in den 80er Jahren war. Und alles war überhaupt nicht so rosig, wie man es so durch die rosa Brille im Nachhinein betrachtet. Stichpunkt Arbeitslosigkeit, Stichpunkt Umgang mit Homosexualität und so weiter und so fort.
Ja.
Und da erreichte uns ein Brief. Liebe Pottermaus-Redaktion, für die kommende Episode zum Popjahr 1986 habe ich auf Basis von Kritikerlisten, Popkulturdiskursen und im Abgleich mit dem 80s-80s-Ansatz eine kuratierte Übersicht zusammengestellt. Hört, hört. Da sehen wir, da haben wir doch unseren popkulturellen und auch intellektuellen Ansatz wieder einmal schwarz auf weiß. Ziel war nicht eine reine Bestenliste, sondern eine diskussionsfähige Auswahl, die Zeitgeschehen, Kanonbildung und Genreverschiebungen sichtbar macht. So, dieser unser guter Mitarbeiter, freier Mitarbeiter
in der Redaktion,
aus der Redaktion, aus unserer großen Pottermaus-Redaktion, hat uns das geschickt und haben wir gedacht, okay, das machen wir mal. Wir nehmen uns diese Liste mal zur Brust und schauen mal, was da so dran ist. Ne? Das heißt, so wie du gerade gesagt hast, in Anlehnung an die schon vor 14 Episoden, Anfang des Jahres 1985, stattgefundene Episode zu dem besten Album 1985, die wiederum als Auslöser hatte eine Bestenliste der Plattform 80s-80s, beziehungsweise des Radios, beziehungsweise des Moderators Peter oder Betreibers Peter Illmann, / ehemaliger Formel-1-Moderator. Also nicht Autorennen, sondern Musiksendung. Ja, die Leute in unserem Alter erinnern sich noch. Wir haben gesagt, ja gut, das wird er wahrscheinlich dieses Jahr wieder machen. Ist bis jetzt aber noch nicht der Fall gewesen.
Ja,
aber so lange können wir nicht warten.
Was ist da los?
Der Peter
sagt, das kommt
später.
Aber hörst du nicht viel Glocken?
Gar nicht.
Mensch.
Ja. Deswegen haben wir 80s-80s eine Top 8 gemacht. Ne? Also irgendwie die 8 spielt da anscheinend eine Rolle. Und wir machten dann, nachdem wir ganz viel geplaudert haben über diese Alben beim letzten Mal, haben uns dazu entschieden, wir machen unsere Top 8 nicht mehr in der Folge selber, weil es einfach viel zu spät geworden war, sondern wir machen einen kleinen Cliffhanger und die Shortlist sozusagen, unsere Top 8 aus dieser großen, großen Longlist, die, so groß ist es auch wieder nicht, aber so ungefähr 20 Alben werden wir heute mal kurz anschneiden, Die präsentieren wir euch dann beim nächsten Mal, ne?
Genau, das machen wir da so. Dann, es gibt ja am Anfang jeder Episode, bevor wir ins Thema gehen, so einen schönen Bereich, der nennt sich Follow-ups oder Plauderei oder beides oder hintereinander oder wie auch immer. Und ja, so werden wir es jetzt gleich auch machen. Wir gehen also noch nicht in das Thema, sondern gehen erstmal kurz vorbei. Bevor ich aber das tue, ich unterbreche dich ja nicht gerne, aber du hattest vorhin erzählt,
ich habe gesagt, du kannst mich gar nicht unterbrechen.
Ja. Letztes Jahr, im Jahr 1985, haben wir über das Jahr 1985 referiert. So stimmt es nicht ganz. Die Episode wurde tatsächlich 2025 aufgenommen, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, freilich, weil ich ja
dabei Episode rechnen kann. Episode Pottermos 52.
Ja, vor 14 Episoden oder so, ne?
Ja, genau. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Sehr, sehr gut.
Dass wir das geklärt haben. Dann können wir jetzt ja auch aber, ich muss aber kurz meine Stimme hier etwas hier benetzen.
Genau, und wir starten mal in die Plauderei.
Oh ja. So, wir plaudern immer über ähnliche Themen. Was ihr steht demnächst wieder an? Konzerte stehen an. Und die werden wir natürlich demnächst auch wieder rückblickend hier besprechen. Wir sind sehr froh, dass eine unserer Lieblings-Indie-Bands jetzt im Februar in Köln spielt und wir auch noch Tickets bekommen haben. Irgendwie war es ein bisschen nicht so richtig durchsichtig, weil das erste Mal, als ich die Konzertankündigung gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ist auch schade, schon wieder keine Tickets mehr da. Aber ein paar Wochen später gab es dann doch Tickets. Vielleicht habe ich mich auch nur vertan. Aber es ist die gleiche Location. Es ist das schöne Dings, wo wir letztens auch schon mal waren, nämlich in Köln die
LMH.
Live Music Hall. Die was?
Die LMH.
Achso, ja, genau. Live Music Hall. Also, schön kuscheliger kleiner Club. Da spielen die White Lies. Und die White Lies, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, es ist ein tolles neues Album rausgekommen. Und die haben sich, glaube ich, auch sind gerade schon auf Tour in UK. Ich habe noch nicht auf die Setlist geguckt. Lass mich einfach mal überraschen. Es wird hoffentlich alle großen Hits geben, die gewiss, uns so erfreuen.
Gewiss. In einem Social-Media-Post hatten wir nun mal gesehen, dass es mindestens als More Than 20 Tracks-List sei oder so.
Ne? Genau, das finde ich auch nett. Das sollte so sein.
Ja, ein Full-Concert, wie wir sagen würden. Ne? So wie wir es erwarten. Mhm. Diesmal wird es nicht ganz so heiß sein wie bei Sparks beim letzten Mal, aber das haben wir auch schon mal alles hier erzählt. Jetzt ist erstmal Vorfreude angesagt und am 24. Februar ist es soweit. Ja.
Genau, und dann haben wir noch zuletzt auch einmal ganz spontan und kurzfristig entschlossen, dass wir am 11. Juli, ist noch ein bisschen weiter hin, uns noch einmal, man weiß ja nie, könnte das letzte Mal sein, die Pet Shop Boys antun werden. Antun, das klingt ja, ich meine, da freue ich mich wirklich drauf. Die sind ja schon seit ungefähr 4 Jahren, oder vielleicht schon 5, auf ihrer Greatest Hits Tour. Die wollen einfach nicht aufhören. Hätten schon viel früher gestartet, wenn da nicht noch Corona dazwischen gekommen wäre. Und ich habe sie wirklich auch vor 4 Jahren mit dieser Tour schon einmal gesehen. Mittlerweile hat sich, glaube ich, die Setlist ein bisschen geändert, weil ein neues Album dazugekommen ist und ein paar Sachen ausgetauscht worden sind. Aber im Großen und Ganzen geht es um die Singles und die Single-Hits. Die sind natürlich auch alle oder größtenteils aus den 80ern. Also da sind wir wieder beim Thema. Und später, im Jahr 1986, können wir auch nicht darum herumkommen, da diese Band auch nochmal gleich bei den Alben zu nennen. Und das Ganze findet statt in Mönchengladbach im Sparkassenpark. Da war ich ja auch noch nie. Mhm. Aber es Open Air im Juli.
Und am Hockeypark, ne? Das ist für eine Hockey-EM oder WM gebaut worden. Und ja. Mhm. Schön. Ich bin mal gespannt, wie man da hinkommt. Also meine erste ÖPNV-Recherche hat gesagt, es ist von Köln 1,5 Stunden entfernt. Und ich dachte mir, 1,5 Stunden, da bin ich doch schon fast in, keine Ahnung, Bielefeld. Das kann doch nicht so weit sein.
Und wahrscheinlich sind die Verbindungen auch einfach nicht so gut. Ich weiß gar nicht, zwischen Hagen und Köln wird auch irgendwie jetzt hier eine Zugstrecke renoviert und so, soll auch 6 Monate dauern.
Alles keine gesperrt, Ahnung, ob die Wuppertal, schon fertig sind. Leichlingen, Solingen, Opladen, Leverkusen-Opladen, alles nicht mehr gut erreichbar.
Von Wuppertal bis Köln, alles weg.
Alles jetzt mit Schienenersatzverkehr.
Ja, nee, das kommt nicht in Frage. Gut, aber das ist auch zweitrangig. Aber was auch schön ist, an dem Tag feiert gute Herr Tennant, der Sänger der Pet Shop Boys, Geburtstag, nämlich den 72. mittlerweile schon. Also das heißt, es wird wahrscheinlich ein schöner Abend werden.
Ja. Bestimmt, da hat er sich eine schöne Location für einen Geburtstag rausgesucht. Ja,
Mönchengladbach, wer hätte das gedacht? Nicht Berlin, nicht New York,
nicht London. Vielleicht mag er Feldhockey, ne? Und ein Hockeypark, so eine schöne Arena hat man auch nicht überall.
Ja, weiß auch nicht, warum sie nicht getauscht haben. Also am Tag da drauf sind sie halt in Berlin, in der auf der Waldbühne. Ne?
Ah, die schöne Waldbühne, ja.
Genau. Gut, Das zu den Konzertankündigungen. Mhm. Dann jetzt das, was ich vorhin angedeutet habe. Facebook hat unsere Seite gesperrt. So, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Es tut mir total leid, wenn ich irgendjemand hier, also mit den schlimmen Dingen, die bei den Werberichtlinien stehen, die geben ja keine Begründung raus. So richtig, sie machen es einfach. Und da muss man darum betteln, quasi zu Kreuze kriechen, den Gang nach Canossa antreten. Entschuldigung, was war das denn? Um da wieder Einlass zu erhalten. So, und was ist passiert? Ich habe wieder Einlass erhalten zu meiner, also eigenen persönlichen Seite. Aber damit verbunden, Instagram ist jetzt auch wieder, ist immer noch futsch. Also das, da komme ich nicht rein.
Oh, nicht, dass das ich wusste da ich ja noch gar nicht.
Ja, nicht, dass ich das irgendwie also für mein Seelenheil bräuchte. Mhm. Aber es ist doch kurios, dass sie das einfach so machen. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe doch nur ab und zu mal einen Podcast propagiert. Und zwar öffentlich, nicht nur meine Freunde damit behelligt.
Tja, tja, tja. Also wenn man deren Text mal durchliest, was sie alles nicht so toll finden, also sie bleiben im Ungefähren, ne? Also bla bla bla, Werbung für Podcasts, solange man sich an die Inhalte der Richtlinie hält, alles schön und gut. Es gibt keine generellen Kosten für Promotion, aber Nutzung von Facebook-Werbetools, bla bla, erfordert Budget, bla bla, Anzeigekampagnen, bla bla. Ja, eine Sperrung des Werbekontos droht, wenn die Werbung gegen die Richtlinie verstößt. Ja, welche Richtlinien denn jetzt doch? Beispielsweise
im Kreis, ja.
Irreführende Inhalte. Na gut,
ja, okay.
Jetzt hören wir mal alle Folgen. Das ist wahrscheinlich teilweise irreführend gewesen, was du da schreibst. Also vor allem
das Nilpferd,
was du da mal abbildest.
Ja, das stimmt. Das Nilpferd ist also eigentlich nicht so richtig immer dabei. Ne, hier. Also wir sind auch keine Nilpferde und der heißt noch gar nicht Nilpferd, der heißt eigentlich Flusspferde oder Hippopotamus. Das
ist richtig.
Und auch das ist aber irgendwie auch nur auf den Bildern, die von KI generiert werden, als kleines Maskottchen.
Na ja, so. Gut, dann kann es das nicht gewesen sein. Dann muss es verbotene Produkte gewesen sein, zum Beispiel Drogen oder Waffen, für die du geworben hast.
Da muss ich jetzt aber wirklich überlegen, in welcher Episode haben wir denn Drogen oder Waffen propagiert? Also natürlich Waffe ist ja metaphorisch vielleicht zu sehen oder Musik als Droge natürlich auch. Ja, gut,
das könnte natürlich sein. Aber Musik und das, was wir hier propagieren, ist ja auch meist sehr sensationsreichend auch formuliert. Mhm. Wer weiß. Aber die Werbung ist ja so formuliert, ne? Oder du hattest doch zu viele diskriminierende Aussagen in der Promotion.
Ja, ich weiß, also gegen Flusspferde könnte es zum Beispiel eigentlich nicht gehen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht gesagt, so wer hier der und der, der darf jetzt aber nicht reinhören, ne? Habe ich auch nicht gesagt. Ne? Nö, also habe ich eigentlich niemanden ausgrenzen wollen.
Weiß ich auch alle
habe ich, also mit der Gießkanne habe ich ja das quasi rausgeschüttet, ne?
Ja.
Und sagte, kommt zuhauf, hört rein, erfreut euch und ergötzet euch an unseren schönen Podcast-Reihen.
Genau.
Tja.
Genau, wir wollen doch einfach nur sagen, es ist wieder was da.
Wir wollen doch nur spielen.
Ja, Leute, wir haben doch nur Spaß.
Wir verdienen noch nicht mal Geld damit.
Also, ja.
Und, was soll's denn?
Und wir haben auch, ja noch nicht, genau, und wir haben noch nicht mal ein Werbeetat hier. Weil jeder Podcast, den man heutzutage hat, der hat irgendwelche Werbung, die man auch braucht, wenn man einen Podcast verströmen möchte, der mehr als 1000 Hörer hat pro Monat oder so. Ja, dann kostet das alles so ein bisschen Geld. Werbung. Und dann auch mit den eigenen Podcaster-Stimmen eingesprochen. Na, dieses Erdinger könnte auch Ihnen gefallen.
Ja. So, also in der letzten Zeit habe ich sehr viel alkoholfreies Bier getrunken, aber seien wir doch mal ehrlich, ne? Also viele der Marken, die auf dem Markt sind, die können es doch einfach nicht. Ne? Und dann jetzt bin ich doch letztens mal in den Supermarkt gegangen und da habe ich gedacht, oh, da sehe ich aber hier sowas, oh, das ist aber toll, das probiere ich mal aus. Ne? Und das war von dieser Marke aus München und so, ne? Und die würde ich jetzt normalerweise auch beim Namen nennen, das machen wir ja nie. Oder also, und was die machen, also das schon so richtig gut, das kann man in das Glas eingießen und dann bleibt es da drin, bis man es ausgetrunken hat und solange sieht das auch noch schön aus, ist ja dekorativ, wenn man es ins Regal stellt und klar, da kann man auch vielleicht noch 5 bis 10 Minuten dann wirklich Freude dran haben und das würde ich auch wirklich allen mal anraten und wenn ihr hier auf Pottermus geht und Pottermus 10 irgendwie klickt, dann kriegt ihr auch noch für die erste Flasche noch 10 Cent Rabatt. Ist das nicht toll?
Ja. So. Ja, dieser Beitrag ist jetzt als Sponsored Content gebrandmarkt, wenn er gesponsert gewesen wäre.
Ja,
ist er gar nicht. Ist er gar nicht. Aber du solltest einfach Buße tun und sagen, ich werde die aktuelle Werberichtlinie studieren und mich daran halten.
Naja, ich habe ja schon angerufen, das Einzige, was man machen kann. Guten Tag, Facebook
hallo,
hier.
Hallo, Herr Facebook.
Hallo, Herr Facebook.
Könnte ich mal kurz mit Herrn Zuckerberg sprechen?
Genau, Herr Zuckerberg. Also, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe da auf diesen Link geklickt, so hier Widerspruch, und habe ich gedacht, ja, oh, Widerspruch, gut, danke schön, ist angekommen. Da kann man ja nicht großartig sagen, warum oder wie, und man sollte ja auch, keine Ahnung. Ja, und dann heißt es, ja, wir überprüfen das nochmal, und wenn das alles okay ist, dann schalten wir es wieder frei.
Aber
dann haben die gesagt,
wenn es negativ beschieden wird, löschen wir sofort ihre Seite.
Löschen wir sofort alles. So. Alles. So. Und aber ja, sie waren noch, haben Gnade vor Recht verwalten lassen und haben meine Seite und noch eine andere Seite, die ich irgendwie da noch verwalte mit, wieder freigeschaltet. Aber nee, Pottermos ist weg. Pottermos ist irgendwie noch, man kann es noch suchen, man kann das noch finden, aber ich kann es überhaupt nicht mehr editieren.
Ach ja, ich traue Facebook und Instagram und TikTok keine Tränen nach. Es ist einfach alles kaputt.
Vielleicht bin ich eine Verbrecher in Augen der Pottermos. Also du kennst das gar nicht, du hast den Dschungel ja gar nicht geguckt, ne? Also,
oh, der Dschungel, wir reden hier nicht über den Dschungel. Ich habe heute Morgen einen Podcast von Holger Klein von Übermedien dazu gehört. Ja. Ich bin mir schwindelig geworden bei dieser Story.
Das ist der Gil Ofarim, der Podcast-Community.
Ja, und hier die gute, wie Ariel hieß sie, oder?
Ja, genau. Das ist die Schweizerin, die immer gedacht hat, oh, dieser Verbrecher.
Ach so, von der kommt das. Ja. Ach, diese Rollen, die dazu geschrieben werden. Und dann, ich meine, der Dschungelkönig hat gewonnen, weil alle die andere Kandidatin gehasst haben. Also das ist so, also ganz, ganz düster für 2026, glaube ich.
Ja, das ist schon, also ich sag mal, das ist ja eigentlich das, wovon das Format lebt, ne? Dass da Hass geschürt wird, ne? Und dass man natürlich da polarisiert und dann deswegen irgendwie anruft, ne? Ja.
Ja, genau. Und auch das, diese Anrufe, dieses Voting, schon lange hat RTL nicht so viele Anrufe bekommen wie diesmal.
Ja? Das kann ich mir vorstellen.
Also das ist jährlich rückläufig, seit Jahren ist es rückwirkend, aber diesmal haben sie quasi neue Rekorde aufgestellt und richtig, und da gehen ja nur die Dollarzeichen bei RTL, ne, bei sowas, die gehen ja über jede Moral und über jede Leiche.
Ja, das sind auch Verbrecher.
Das sind die größten Verbrecher. Und ich habe auch noch Aktien von diesen Schweinehunden, weil ich dachte, wenn die wirklich Sky kaufen, das wird das große Streaming-Ding in Deutschland. Ne? RTL Plus Forever. Aber nee, mittlerweile bin ich enttäuscht. Ich bin bald raus, Leute. Mann.
Gut, haben wir doch über den Dschungel gesprochen. Tut mir leid.
Tja, kriegst keine eigene Kapitelmarke. Du bist jetzt einfach mit im Facebook-Bash drin.
Dann vielleicht ein bisschen mehr Humor mit mehr Niveau. Ich habe gehört, du warst letztens im Kabarett.
Ja, ich war mal wieder in der Comedia zu Köln. Das ist ja in der Nähe vom Klotwigplatz oder Ulre Pforte. Mhm. Du kennst dich ja da auch aus. Ulre Pforte hier, wie hieß das denn? Diese lange, lange Straße in Zollstock.
Ja. Ah, Vogelsang.
Vorgebirgsstraße.
Vorgebirgsstraße,
genau. Ja. Und Fondelstraße geht relativ nah am Ring, quasi parallel dazu ab. Und da ist das mittlerweile schon seit einigen Jahren das Comedia-Theater.
Ah, ja.
Genau. Und da habe ich letztes Jahr im Juni, nachdem ich bei Satire Deluxe die beiden Protagonisten, Max Uthoff und Toni Uthoff, hörte und dann auch nochmal in der Unterhaltung am Nachmittag mit zwei Snippets, habe ich mir Karten gekauft im Juni. Und jetzt war es jetzt endlich soweit, am 6. Februar, zwei Tage hintereinander, Donnerstag und Freitag, ausverkauft in der Comedia. Und es war ein großer Spaß. Also Max Uthoff kennt man ja aus der Anstalt.
Ja.
Jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in seinen Paraderollen Nefton, mit denen er ja auch auf Instagram einen Account hat. Das war auch Thema in dem Skript zwischen ihm und Toni, dass er Instagram basht, aber selbst einen Account hat, um halt seine Rolle dort zu promoten.
Ja.
Und das ganze Skript spielte sehr mit Ambivalenz und mit den Generationenunterschied, ne? Weil Toni ist seine 40 Jahre jüngere Tochter, also sie ist gerade 18 geworden und ist seit einem Jahr mit dem Vater Max Uthoff auf Tour. Und die beiden sind mittlerweile ein sehr eingespieltes Duo. Also die spielen sich die Bälle hin und her. Das macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Und der Humor von den Uchovs ist also ja großartig. Ich habe da wie gesagt viel Spaß dran an dem, was sie da vor sich bringen. Ne? Unterhalten sich über Politik und über was ich, Geschlechterungerechtigkeiten, wie junge Frauen heutzutage beim Dating abschätzig angepöbelt werden.
Nein,
und
immer
und
noch.
Auch da im Rollenspiel, sie hat dem jungen Mann gespielt und und Max Uthoff durfte dann das junge Mädchen spielen. Und ja, das war alles sehr, sehr schockierend und aber tatsächlich auch, ja, nicht wirklich lehrreich, sondern man, wenn man sich in diesen Kosmos schon befindet, hat man vieles von dem schon gehört, ne? Aber ich fand es, wie es artikuliert wurde oder auch wie die, wie mit Worten gespielt wurde, es ist richtig gutes Kabarett, ja. Und ich bin gespannt, was Toni zukünftig macht. Sie hat ja, das erzählt sie auch während des Skripts, die Schule geschmissen, weil sie im achten Schuljahr nicht mehr klar kam und erst ja nach Monaten hat man festgestellt, es ist eine sehr schwere Depression, in der sie steckt. Und Hanna hat sich davon auch erzählt, wie schwer es ist, einen Therapeuten zu finden, aber wie sie ist ja privilegiert und konnte einen Privattherapeuten sich besorgen und hat dann die Schule abgebrochen. Ne? Mhm. Und ja, und jetzt bin ich gespannt, ob sie dem ihrem Vater folgt oder ob das jetzt nun mal ein Ausflug war. Und es erklärt ein bisschen, ich habe ja vor ein paar Folgen...
Normalerweise raten Väter, Kinder, ja, Kind, mach was Vernünftiges, schau an, was aus mir geworden ist.
Ja, genau. Und ich meine, klar sind sie privilegiert, aber ich meine, reich wird man damit nicht, ne? Und auch das Risiko ist natürlich ziemlich groß, ne, auf Bühnen weiterhin gebucht zu werden.
Klar, die Frage ist, Comedia oder Lanxess-Arena?
Ja, genau. Oder halt lange Anstellung bei einer Produktionsfirma fürs ZDF. Ne? Hm. Und was erzählte ich? Genau, ich hatte ja den Max Uthoff vor ein paar Monaten hier schon mal empfohlen, wo er im Gespräch mit Maya Göppel war,
ja,
wo die sich auch über Bildung unterhalten haben. Und jetzt macht es so ein bisschen Klick, wo das Bildungssystem halt für seine Tochter nicht gepasst hat. Ne?
Ja.
Dass er sich wahrscheinlich sehr stark vor einigen Jahren, vor sechs, sieben Jahren damit beschäftigt hat.
Mhm. Ja, so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis, an der Stelle. Nee, kann ich empfehlen, wenn die nochmal auf Tour sind oder auch so Max Uthoff oder so. Aber ich fand die jetzt beide sehr großartig. Oder wenn es mal tatsächlich in der Komplettaufnahme nochmal im WDR zu hören ist, werde ich hier noch mit dem Link publizieren.
Ja, genau, gerne. Ja, ich weiß nicht, so schließt sich der Kreis. Da würde ich jetzt einfach sagen, das ist ungewollt so eine tolle Überleitung gerade, verbaler Art geschaffen. Da skippe ich einmal das nächste Plauder-Thema und wir tauschen die einfach mal. Ja. Denn wir haben hier einen Kreis vor uns, den wir beim letzten Mal besprochen haben, aus dem wir nicht so schlau wurden, nämlich das Camelot Wheel.
Wir wussten noch gar nicht, dass es ein Wheel ist, oder?
Dass es überhaupt das ist, ne? Es ist irgendwas, also Leute, es geht ein bisschen in die Musiktheorie jetzt, aber nicht zu sehr. Wahrscheinlich habt ihr euch irgendwann mal im Musikunterricht damit quälen müssen, den Quintenzirkel zu lernen. Ist gar nicht so schlimm, aber gut, wie vieles, was man in der Schule lernt, braucht man nicht im wahren Leben, außer man ist entweder Musiker oder DJ in diesem Fall. Aber viele DJs haben vielleicht auch geschlafen und sind auch in der Schule, im Musikunterricht und so, und sind deswegen halt auch dann hauptberuflich DJ geworden und nichts Vernünftiges, wie zum Beispiel Kabarettist. Und müssen jetzt Abend für Abend auf irgendwelchen Hochzeiten mixen und fragen sich, wie klingt das denn eigentlich gut, wenn ich von dem einen zum anderen Song mixe, welcher Song passt da überhaupt? Und da hattest du beim letzten Mal nämlich in deiner neuen Streaming-Plattform
Tidal
so komische Codes gefunden.
Richtig, 8B, 9B oder 10A.
Ja. Also einerseits gab es zu den Songs, ne, die bei Tidal, heißt es Tidal oder Tidal oder was, ich kenne die immer noch nicht, die Plattform.
Ich sage immer Tidal.
Okay, sagen wir mal Tidal. Und da gibt es nicht nur Angaben auch zu einem BPM der Songs, ne, also ist schon anscheinend sehr an DJs gerichtet, sondern auch dieses diese Codes, ne, das Camelot Wheels.
Also, wie waren die dann? Darüber steht, glaube ich, Keys.
Ne? Keys, genau. Also, Keys, Tonarten. Ne?
Tonart.
So, das haben wir uns gefragt. Aber hier 12a und 1b, was ist das denn für eine Tonart? Ich kenne halt E-Dur und C-Moll oder sowas. Ne? Und dann haben wir uns gefragt, ja, 1b, kommt dann 1b drin vor? Oder, aber manchmal sind es ja auch 12b. Mhm. So viele Bs gibt es doch überhaupt gar nicht wie heißt es, vermindern, erniedrigen oder erhöhen, ne? Also bei Bs wird es ja erniedrigt, aber bei 12 müssen wir quasi zweimal rumkommen und dann wird die schwarze Taste schon zum zweiten Mal erniedrigt und Basses und solche Sachen kommen dann dabei raus. Das gibt's nicht, ne? Das gibt's schon, das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir rausgefunden, dahinter steckt das Camelot Wheel. Hat schon, aber unsere Theorie war richtig, ne? Das geht in die Richtung Quintenzirkel und Tonarten. Und zwar nur halt willkürlich sind die Tonarten halt mit Ziffern zwischen 1 und 12 oder dann jeweils dem Buchstaben A oder B versehen. Und die stehen halt willkürlich für irgendeine Tonart. Das wird einfach nur einmal im Kreis gezählt. Es gibt einen äußeren Kreis und einen inneren Kreis.
So. Ein Moll- und ein Dur-Kreis.
Also wie beim Quintenzirkel auch. Ne? Es gibt ja zu jeder Dur-Tonart die parallele Moll-Tonart. Das heißt, es ist die Tonart, die die gleichen Töne benutzt, aber einen anderen Ton als Grundton hat. Dementsprechend auch die Intervalle ein wenig anders sind, beziehungsweise die Halbtonschritte, die es ja inzwischen zwei Tasten gibt, zwischen zwei Tönen bei den Stammtönen. Einer Dur-Tonleiter oder einer Molltonleiter, einer natürlichen Molltonleiter, meine Güte. Beispiel C-Dur, alle meine Entchen in C-Dur, kann jeder spielen auf dem Klavier. C, D, E, F, G, A, H. Und dann geht es wieder weiter mit C. Also das wäre dann C, D, F, G, A, H. C, D, Dur-Tonleiter, C-Dur. Die parallele Molltonleiter fängt auf A an. Wir gehen ding, 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 eine kleine Terz nach unten vom C und sind bei A, A, H, C, D, E, F, G. So. Das wäre dann der innere Kreis. So, und das kann man natürlich von jedem beliebigen Grundton aus machen und hat dann, wenn man die Halbtonschritte und die Ganztonschritte beibehält von Ton zu Ton, die jeweilige komplette Dur- oder Molltonleiter. So, und was macht das jetzt, dass ein DJ weiß, warum ein Song mehr oder weniger gut passt zu dem Song, der gerade gespielt wird? Die Theorie dahinter ist einfach, die sind Quint- oder Quart-verwandt. Das heißt, die Tonart, die links oder rechts im Quintenzirkel daneben steht, die teilen sich viele Töne bis auf einen.
Mhm, genau.
Genau, also da heißt die Chance, dass man die Töne trifft, die sie sich teilen, wenn man rübermischt, ist schon erheblich höher, als wenn man eine Tonart nimmt, die genau diametral auf der anderen Seite gegenüberliegend des Quintenzirkels nimmt. Da hätte man zum Beispiel so etwas wie, man befindet sich gerade in E-Dur und hat auf der anderen Seite hier, keine Ahnung, nee, das geht eigentlich noch gerade, nee, G-Moll oder sowas liegen, ne? Das passt dann halt nicht. Da sind nicht so viele Töne, die aufeinander, die miteinander korrespondieren. So, und das ist es eigentlich, das, um den DJ an die Hand zu geben. So, ich habe hier Zahlen, die sind nebeneinander, die sind nicht weit voneinander entfernt. Diese beiden Songs kann ich gut ineinander übergehen lassen. Und da, wo wir große Differenzen haben zwischen den Zahlen, da sollte ich meine Finger von lassen. Ohne, dass der DJ irgendwas von Tönen, Tonarten und schwarzen und weißen Tasten überhaupt je in seinem Leben kennen muss, gehört haben muss.
Genau. Das Ganze wurde eingeführt von einer DJ-Software, also vor ungefähr 10 Jahren oder so. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Das ist nicht ganz so wichtig. Und naja, das ist. Doch, mixedinkey.com. Von dem ist das Wheel, was wir hier auch als Bild haben. Ich glaube, da stand auch, welche Software das war. Mir ist nicht ganz sicher. Was jetzt. Und es ist halt wirklich simplifiziert, ne? Also allein, dass man schon sich merken muss, also es ist ja wie eine andere Sprache, sich zu merken, C-Dur und A-Moll haben die gleichen Töne. So, wenn man nicht selbst Musiker ist und weiß, was das bedeutet auf einer Klaviatur oder, ne, oder auf einer Flöte. So. Ja. Oder, keine Ahnung, auf ein C-Dur-Banjo. Und Und daraus machte das Reel einfach, dass es dass beides 8 genannt wird und das bei Moll halt A und bei Dur halt B. Und dem Ganzen wurde auch noch eine Farbe gegeben. Das heißt, C-Dur, also 8b, ist dunkelviolett.
Ja.
Oder ins Rötliche gehend. Ne? Hm. Und dann geht es so wie so ein Regenbogen rumrum. Ne? Das heißt, wenn man
genau, so
gerade in dem violetten Bereich ist, dann passen die grünen Songs nicht. So. Nee. So auch wirklich visuell wurde das ein bisschen verdeutlicht. Ja. Ne?
Ist auch so also für alle hier Menschen, die Synästhetiker sind, ne? Genau. Die Farben schmecken können und Buchstaben sehen und so. Ja. Genau. Also A passt zu A und B passt zu B.
Genau. Genau. Und von 8b kann man zu 7b oder zu 9b gehen, ne? Also die Zahl ein hoch oder ein runter zählen und halt in der gleichen Klaviatur halt zur entsprechenden Moll-Tonart. Ja. Das ist also so die minimale Empfehlung von Harmonic Mixing. Ne? Ich habe mich nicht weiter reingelesen. Ich war nur völlig irritiert von der Anzeige im Titel letzten Mal. Und wenn man dann plötzlich danach sucht, dann kriegt man irgendwo dann in irgendwelchen Reddits raus, wo das wohl herkommt. Und dass sich das irgendwer gedacht hat. Und das ist, glaube ich, auch nur in dieser Branche, also in der DJ-Branche, überhaupt irgendeine Relevanz hat.
Ja, also ich für Musiker, die haben ja schon den Quintenzirkel und auch musikalische, theoretische Kenntnisse, ist es eigentlich nichts, weil es irgendwie zu willkürlich ist. Hm. Also warum C-Dur zum Beispiel die Tonart ohne Vorzeichen? Warum fängt die hier, also warum ist hier mit 8 beziffert?
Ja, ja.
1 ist H. H-Moll. H-Dur, beziehungsweise. So, und dann, das, was auch Schmerzen bereitet Musikern ist, dass es so eine sogenannte enharmonische Verwechslung gibt. Ne? So, hier steht nämlich B-Major ist alles in Englisch. Ne? B-Major ist das B, ne? 1b und die korrespondierende Molltonart mit 1a. Das ist müsste eigentlich G-Sharp meiner sein, also Gis. Gis-Moll. Mhm. Und hier gibt es die enharmonische Verwechslung. Hier steht nicht Gis-Moll, hier steht nämlich As-Moll. So. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Es ist einfach falsch.
Es ist einfach nur verwirrend.
Es ist nerdig. Es geht halt einfach darum, dass die gleichen Töne, dass die Töne, die erniedrigt und erhöht werden, sich ja von den Stammtönen ableiten. So. Und jeder Stammton und seine Ableitung, seine erniedrigte oder erhöhte Form, darf in einer Tonart nur einmal vorkommen. Also es kann nicht gleichzeitig ein A und ein As vorkommen, zum Beispiel. Ne? Oder ein G und ein Gis. Das geht nicht. Ne? Also es ist dann zum Beispiel in G-Dur ist es natürlich G und Fis, ne? Aber da kann man es nicht gut erklären. Aber zum Beispiel, jetzt hätten wir hier diese Tonart As-Moll. Und dazu gehöre ich dann die gleiche Tonart H-Dur. So, in H-Dur kommt halt ein Gis vor. Und in As-Moll, wie man halt schon vom Namen hört, kein Gis, sondern ein As. So, also das geht nicht. Das klappt einfach nicht. Das kann man auch nicht aufschreiben, ohne dass man da irgendwas auflösen muss und wieder. Ja, gut. Da.
Gott. Ja, das ist ein sehr schöner Exkurs. Da werden wir noch lange drüber nachdenken, aber wir werden es nie gebrauchen.
Ich muss mich beruhigen. Ja. Ich muss mich beruhigen mit einem Sound, der mich beruhigt. Achtung, hier kommt er. Ein unscheinbarer Polizeiwagen von Lego entert die Bildfläche und macht folgendes Geräusch. Leider toll, ne? Aber man kann auch dieses Geräusch machen. Das ist leise, das ist nichts. Die Polizei, kommt.
Schön.
So, warum zeige ich das hier ins Bild? Weil wir beim letzten Mal über die neue technische Errungenschaft von Lego gesprochen haben, nämlich diesen Smart Brick, der in ein paar Monaten wohl erst im Handel und da wahrscheinlich auch erst nur in Lego Stores erscheinen wird und gedacht haben, ja toll, ne, da piept's und macht Sound und Geräusch und so, das hatten wir alles schon mal vor 40 Jahren, da sind wir wieder dabei, nämlich mit diesem Modellen aus der Reihe Light und Sound. Ja, wir haben gesagt, es gibt Batteriekästen, die haben so leitende Platten oben drauf und da setzt man so kleine Module drauf, wie hier so ein kleines Rädchen, wo man dran drehen kann. Ja, das ist in dem Fall schwarz und ist für die Stadtmodelle gedacht. Da gibt es Feuerwehr und Polizei. Und es gibt auch noch die weißen, die sind für die Raumschiffe gedacht. Ich muss mal kurz gucken, hier habe ich ihn. Tausche mal eben kurz aus. So, jetzt setze ich dem Polizeiwagen einen weißen Pömpel oben drauf, den kann man auch bedienen. Die Raumschiffe klingen anders, die machen so. Ui, das klingt schon viel spaciger, ne?
Oh ja, mhm. Alien Invasion.
Mhm. Alien Invasion, genau. So, und jetzt?
Ui!
Gefecht!
Ui, 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 ui.
So, und dazu haben wir auch beim letzten Mal gesagt, das brauche ich jetzt hier nicht zeigen, weil man sowieso nicht sehen kann, dass es diese kleinen Dinger gibt, die auch blinken können hier, ne?
Ja, Lämpchen. Mhm.
Mhm. Lämpchen, die kann man auch draufsetzen. So, jetzt kommt das Eigentliche, wofür wir auch sogar bei den Plaudereien einen kleinen Jingle einfügen. Der ist aber noch nicht fertig, deswegen wird er im Nachhinein einfügen. Es ist eine Rubrik, die sich mit Folgendem beschäftigt. Also ja, ganz kurz die Rubrik, keine Sorge, wir sind ja immer noch nicht im Hauptthema. wo habe ich es denn jetzt hier geschrieben? Genau, Mitch zeigt Ant ein jüngst zusammengeklöppeltes Bauwerk aus vergangenen Tagen, auf das dieser, also der Ant, staune und frohlocke. Und hier der Jingle.
Der Mitch zeigt jemand ein jüngst zusammengeklöppeltes Noppensteiner Bauwerk aus längst vergangenen Tagen, auf das dieser staune und frohlocke.
So, das war der Jingle. Und hier kommt das Bauwerk. So, der Ant, ich zeige es dir einmal so ins Bild und du beschreibst bitte einmal, was du siehst. Ach so, kommt es von der Seite? Ich muss von der anderen Seite kommen, wegen der
Kabulatur.
Wegen der Richtung. Ja.
Ich sehe schon so. Flügel Ui. Von einem ein sehr großes Raumschiff mit so, wie nennt man das denn? Neongelben Gläsern, ne? So Scheiben.
Richtiges, ja, riesiges
Cockpit. Das ist grün, bei mir sieht es gelb aus.
Ja,
wahrscheinlich sehr viel Grau natürlich auch, wie es im Space auch ist. Hinten mit vielen Aufklebern, glaube ich.
Hui, nee, das ist alles Prinz, der Held der Steine. Der Held der Steine hätte seine wahre Freunde. Das ist
Prinz. So orange-schwarze Prinz mit ein bisschen Gelb. Das ist ja schön. Also, sieht auch sehr technisch aus, das Ganze. Und das Ganze ist spacig. Also eigentlich an dieses aus so zwei Teller. Zeile, die in der Mitte so eine Brücke zusammengebaut sind. Herrlich mit Figuren.
Ja, also es sind große, runde Formteile. Ne?
Oh ja.
Und wenn man im Weltall große, runde Formteile hat, die ein Raumschiff bauen, woran erinnert das natürlich? Was ist das für eine Art von Fluggerät?
Das ist ein UFO, ne?
Ein Raumschiff. UFO, genau.
Ja, ja. Ja.
Und genauso heißt auch die Serie, in der das erschienen ist, nämlich UFO oder UFO.
Oh. Ah, ja, ja, ja.
Und die Serie, die kam in den 90ern raus. 97 bis 98.
Verstehe. Da habe ich doch gerade mein Lego-Buch nicht zur Hand.
Ja, genau. Und die Figürchen, die Minifiguren dazu, das sind halt einfach Aliens, ne? Die haben solche etwas
so
Helmchen, ne? Die haben auch so alienförmige Köpfe. Da sind die Helme, die man draufsetzt. Und darunter haben die halt so etwas. Achso, den kann ich gar nicht mal den Kopf abnehmen, weil den habe ich eben auf dem Flohmarkt, glaube ich, mal gekauft. Da war oben so ein Pümpel dran für einen Schlüsselanhänger, deswegen kriegt man den Kopf nicht ab. Aber der ist aus dieser Serie. Und das gibt natürlich auch tolle Play-Features hier. Das ist das große Raumschiff aus der UFO-Serie. Das ist die Nummer, was gibt es denn eigentlich noch? Ich habe es hier kurz, muss mal kurz raussuchen, für diejenigen, die das interessiert. Das ist der der Interstellar Starfighter, die 6979, der interstellare Sternenzerstörer oder was auch immer.
Wow.
So, der hat einerseits ein Cockpit, was man hier aufklappen kann, zack, und in der Mitte, da sitzt auch so ein Batteriekasten, der ist gut versteckt hier, und mit diesem Batteriekasten verbunden ist einerseits hier, sind hier vorne so zwei Lämpchen, ne, diesmal keinen Sound, aber nur Light, aber das Wichtige ist hier, ist ein Motor. Ich habe ein bisschen umgebaut, da kommt eigentlich ein Mikromotor rein, der ist nur 2x2 Bricks breit, der ist aber kaputt.
Oh, schade.
Habe ich ein bisschen recherchiert, das ist wohl ein sehr anfälliges Bauteil gewesen, dieser Mikromotor, der hielt wohl nie lange und ich habe das Ding ja auch aus einem Konvolut zusammengeschustert. Da war der zwar dabei, aber ging nicht mehr. Also, aber zum Glück hatte ich noch einen etwas größeren Motor, den ich da auch an die gleiche Stelle setzen konnte, musste ein bisschen umbauen. Da sind eigentlich auch nochmal so transparente Dinger zum Aufklappen, die habe ich jetzt weglassen müssen. Und dieser Motor, ja, das ist verbunden mit so einer kleinen Lichtorgel hier. Oh, das kann man, jetzt ein bisschen. Das kann man vielleicht hier nicht so gut sehen. Doch, du kannst es gut sehen, ne?
Ja, was passiert da? Es sieht aus, als würden diese Kabel leuchten. Sind das Glasfaserkabel oder sowas?
Richtig, das sind Glasfaserkabel.
Krass.
Die sind mit so einem kleinen Rotor hier verbunden,
ja,
so dass die halt, ja, dass das Leuchten immer so ein bisschen unterbrochen wird, ne?
Ja, genau.
Und das Licht wird halt quasi so in verschiedenen Frequenzen hier durch diese Gummischläuche geschickt. Ne? Das sieht total geil aus irgendwie, ne?
Ja.
Cool. Und vorne blinkt es halt auch noch in dem Cockpit durch das Grüne durch,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Und das ist doch ziemlich heiß, ne? Und wenn man will, kann man auch noch so ein Pömpel hier oben draufsetzen. Das ist dann auch noch, wenn man einen auf dem anderen Modell noch hat, dann kann man es auch noch. Ich weiß es gerade nicht, wo die leuchtet, wo es hier. Naja, aber es ist, ja genau, jetzt kann man es auch noch. Zusätzlich zu dem Motorrattern, wenn man will, kann man natürlich auch noch ein bisschen Dings machen. Ne? So, ich mache mal wieder aus. Ja, da ist natürlich ziemlich laut, der Motor. Ne?
Ja.
Und hinten ist noch ein weiteres Feature, das finde ich auch sehr schön gemacht. Da ist nämlich noch so ein kleines Raumschiff zum Andocken dran. So, Achtung, jetzt kommt's. Man kann es einfach runternehmen.
Och.
Denn es ist hier mit Magneten befestigt.
Oh.
Also gar keine Pins oder so, die man hier rein. Ja, das kommt ja einfach so schnell hier und dann klack, sitzt es hier an der richtigen Stelle und kann hier
so. Magnete bei Lego, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Wie so ein Traktorstrahl von Star Wars, so, ne? Ja, Magnete, es gibt mal kurz ein paar Jahre vorher. Vielleicht in einer der nächsten Episoden stelle ich mal was aus der Serie M-Tron vor. Das waren nämlich die ersten Raumschiffe, die Magnete benutzt haben.
Ah ja.
So. Das war mein kleiner Exkurs aus unserer neuen Rubrik. Ich stelle mein neues zusammengebautes altes Raumschiff vor. Es hat mir eine große Freude gebaut. Es ist super Spaß, das Ding zu bauen. Es ist nicht zu schwer. Weil es sind auch nicht für mich, aber auch für Kinder. So, ne? Da sind halt diese großen Teile dabei. Aber auch nicht zu viele von diesen großen Teilen. Und man muss hier ein bisschen frickeln, diese ganzen kleinen Schläuche hier so an die richtige Stelle zu bringen. Diese Glasfaserkabel. Da war leider bei meinem Konvolut nicht alle dabei und die habe ich für nicht ganz einen Apfel und ein Ei nachkaufen müssen, nur die Hälfte davon. Ich dachte, okay, für so ein bisschen Plastik, ach scheiß drauf, mache ich mal. Entschuldigung. Ja. Wollte ja auch komplett sein.
Ja. Lassen wir das diese schöne kleine neue Rubrik auf dieser guten Note enden oder möchtest du tatsächlich dich nochmal echauffieren über den aktuellen Lego-Katalog?
Ja, das Einzige, weil wir nur ganz kurz erschaffen, also was ich ja irgendwie, also mich würde das überfordern, wenn ich ein Kind wäre und jetzt mit Lego spielen müsste, mit der aktuellen Lego. Da sind so viele verschiedene Rubriken und das meiste sind irgendwelche Lizenzprodukte und es sind einfach viel zu viele Lizenzthemen, ne? Angefangen bei Disney, ne? Und da gibt es ja auch noch ganz viele Unterpunkte. Da gibt es Vajana, da gibt es, was weiß ich, alle möglichen Prinzessinnen. Und zu jedem von diesen Rubriken gibt es ganz wenige Sets, sodass man sich auch gar nicht irgendwie so eine ganze Welt oder so aufbauen kann oder irgendwas anfangen kann zu sammeln oder so. Da kann man sich hier mal was von Vajana kaufen, da so zwei Sets und keine Ahnung, Lilo und Stitch oder sowas, keine Ahnung, ob es das jetzt wirklich gibt. Aber es ist halt nicht so wie bei Harry Potter oder Star Wars, dass das ganze große Universum da ausgebreitet wird. Wednesday ist jetzt auch dabei, Fortnite, Jurassic World, das ist eine eigene Dinosaurier-Reihe, aber Animal Crossing, Super Mario, ne, alles hier TM, ja. Ja, gut. Wicked, habe ich Wicked schon. Also das ist dann Wicked, ist dann mit diesen Friends Mini-Puppen. Ne? Ja. Marvel gibt es ja auch schon seit längerem. Das wäre einfach zu viel. Und ich finde, das geht zu Lasten der eigentlichen klassischen, unverwüstbaren Spielwelten, wie zum Beispiel Stadt. Auch da kann man sich gar nicht mehr so eine richtige kohärente Welt zusammenbauen, sondern es gibt hier natürlich ein paar Polizei, ein bisschen Flughafen, ein bisschen Feuerwehr und so, ne? Aber das Ganze nicht in diesem Kosmos, wir erinnern uns ja noch an diese alten, aus den guten alten 80ern, alten Kataloge, wo man diese Platten hatte und in den Katalogen so eine ganze Stadt zu sehen war. Man konnte sich Straßenplatten mit Bäumchen und mit Straßenschildern da irgendwo hinstellen. Man kann sich jetzt immer noch Straßen bauen, aber das gibt es nicht mehr auf Platten, sondern die muss man so kleinen Elementen irgendwie so zusammensetzen, dass man so kleine schmale Straßen hätte. Und dann gibt es aber nicht drumherum irgendwie Noppen oder sowas, wo man das drumherum drauf bauen könnte, sondern es sind die Straßen und alles davon abseits ist irgendwie, stellt man auf den Teppich oder wo auch immer hin. Ne? Finde ich ein bisschen lieblos mittlerweile. Gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Ja, das war mein Rant hier.
Ja.
Hast du mal hart abgewertet. Brick, das habe ich mich auch gefragt, wenn noch zum Beispiel damals, ich weiß noch, der Katalog von 1986, wann das rauskam, da wurde natürlich Light and Sound groß auf der Titelseite beworben. Und denke, oh, das ist das neue große Ding dieses Jahr. Ne? Und das steht alles unter dem Zeichen Light und Sound jetzt bei Lego. Wenn das jetzt dieses Jahr dieser Smart Brick ist, Er ist da gar nicht drin. Wahrscheinlich, weil diese Kataloge ja die Kataloge der Händler sind.
Ja,
ne? Und da wird er wahrscheinlich erst in dieser ersten Hälfte des Jahres noch nicht zu finden sein, sondern natürlich erst für teuer Geld im Lego-Store selber. Vielleicht gibt es dann später dann Modelle, die dann auch wirklich im freien Handel dann gekauft werden können und wo das ganze Zeug auch wieder ein bisschen billiger wird. Aber obwohl das jetzt hier als große Neuheit auf der Messe vorgestellt wurde, im Lego-Katalog für den Otto-Normalverbraucher und die Kinder, die da am Ende damit spielen sollen, ist er einfach nicht existent.
Crazy.
Das ist crazy.
Ja, das crazy ist schon die richtige Bezeichnung. Das drückt nämlich auch die große Enttäuschung aus. Ne? Das ist eigentlich ein großes Thema. Andererseits, ja, so what? Ich meine, sie gehen ihren Weg, ne? Es ist zerfasert, sie haben Millionen von verschiedenen Franchises, bringen dauernd irgendwas Neues, man weiß nicht, was die nächstes Jahr bringen. Sie wird auch zur Kohärenz, so dass man über 3 bis 5 Jahre mal was Zusammenhängendes wirklich auch bespielt und auch Sets hat, die man über Jahre lang kaufen kann. Ne? All das ist ja nicht mehr. Es ist ja auch da sehr, sehr kurzlebig geworden bei gefühlt bei Lego. Man weiß es nicht. Einige Sachen gibt es dann doch wieder 3 Jahre. Ne? Aber ich glaube,
das ist auch schon das höchste der Gefühle. Also ja. Ich weiß damals, diese graue Ritterburg, die gab es bestimmt, das erste Piratenschiff bestimmt 5 Jahre oder so, ne? Im Handel. Und dann wurde so langsam irgendwie mal was Neueres, was Größeres gebracht und so. Ne? Naja.
Tja. Ach ja, ach ja.
Wo war das, Lego?
Wo war das, ja.
Naja, gut, aber dann können wir ja auch guten Gewissens rübergehen, endlich mal zu unserem neuen, monatlichen Kernthemas, ne?
Tun wir das oder gucken wir vorher noch...
Da gibt es ja noch eine Rubrik.
Ja, wir haben bald mehr Rubriken als Themen, Leute.
Als Themen, das ist gut. Aber ist doch schön, wird doch bleibt doch kurzweilig. Und Rubriken,
woran erkennt man sie?
Ja? An einem Jingle. Ich glaube, ich wollte diesen Vokoder ein bisschen lauter machen, ne? Frisch auf dem Plattenteller.
Hat man nicht alles machen wollte.
Ich hab nur alte Sachen gekauft.
Oh, altes Zeug.
Ja, also ein bisschen was, ich habe bei Discogs bestellt. Da gucke ich ab und zu mal, ob es da die Sachen gibt, die mir in meiner Sammlung noch fehlen. So, ne? Und da habe ich gefunden, diese Platte. Kennst du vom Plattencover?
Moment. Oh ja, das kenne ich doch. Das sind wieder unsere Patcher Boys und ja. The Streets of Name oder so, ne?
Kann genau, sein? Genau. Ja. Das ist Where the Streets Have No Name.
Das ist ein Schwarz-Weiß-Cover, wo die beiden
am Flughafen sind. Irgendwo in Japan ankommen oder so, ne? Das haben wir dafür als Plattencover genommen. Das war ja eine Single zur Behavior Era, die aber nicht auf dem Album drauf war, sondern so als Single zwischendurch nochmal rauskam, damit sie mal wieder einen Radio-Hit hatten, weil die ja auf dem Album die Songs ja nicht mehr so die Hits waren. Und das war das Double-A-Side mit einem Song von dem Album How Can You Expect to Be Taken Seriously auf den Markt gebracht worden. So, und das ist hat zwar das gleiche Cover wie die ganz normale Single- oder Maxi-Version. Es sind aber 5, steht ja hier auch, Remixe drauf, nämlich die von David Morales. Die sind irgendwie ja, sonst gar nicht so üblich oder irgendwo anders drauf. Ja, einfach 5 Mixe, ne? David Morales, die habe ich jetzt endlich mal.
Jetzt hat er David Morales Mixer.
Ja, genau. Toll, ne? Und,
das ist crazy.
Das ist crazy. Und damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich, weil das aus Frankreich ist, ganz viel für die Platte wegen der, also dass die Platte so teuer war wegen dem Versand, ne, habe ich mir noch eine zweite, etwas billigere dazu bestellt.
Ach ja, ich kenne das. Das ist, Tonight.
Oho. Genau, ja, die Maxi-Single.
Kommt doch später noch Album, bevor, es ist
Invisible jetzt voller Touch Spoiler. Von Genesis, ja.
Hey, hey, hey.
Lustig, dass es dazu auch eine Maxi-Version gibt, weil das ist auf dem Album schon total lang, irgendwie über 8 Minuten und hier ist noch eine 11-minütige Maxi-Version drauf. Habe ich bestimmt auch schon auf irgendeiner Reissue auf CD. Und heute, deswegen gibt es jetzt Live-Unboxing, habe ich gerade das hier von der Post abgeholt. Oh. Und ich weiß nicht mal mehr ganz genau, was eigentlich drin ist. Ich greife mal kurz zum Messer, aber ich Ich kann mich noch an eine Platte bestellen, erinnern, die ich mir, die ich da bestellt habe. Wegen der ich das, glaube ich, auch bestellt habe. So, ich guck mal, was drin ist. Ah. Hol's mal kurz raus. Was klappert da noch? Eine CD ist auch noch drin, eine Maxi-CD. Und da weiß ich eigentlich gar nicht mehr, warum ich mir die bestellt habe.
Warum
wahrscheinlich auch nur wegen der Sammlung. Nur
getan?
Ja, kann man nicht erkennen.
Ah, na, ne? Das ist sehr weiß.
Ah, ja,
aber ein Dreieck in der Mitte. Ah, oh, das kenne ich doch. Das ist auch der Mr. Fish.
Ja, genau, Fish, Big Wedge. Deswegen ist auch dieser Keil da. Mit einem Uncle Sam, der die Fuffis nur so in den Club schmeißt. Sehr kritisch. Dann habe ich hier noch irgendein Zettel. Widerrufsrecht. Achso, das ist nur die Rechnung. Dann, ja, die halte ich noch ein bisschen nach hinten. Genau, wir bleiben bei Fish. Ah, endlich habe ich die auch mal auf Vinyl.
Oh. Das ist die, genau, Clutching at Straws.
Genau, das Folgealbum zu Misplaced Childhood aus dem Jahr 1985. Die ist jetzt von 87, deswegen kommt die in unserer Liste nicht vor. Das vierte und letzte Album
mit Fish. Kommt erst nächstes Jahr vor.
Als Sänger, genau. Die halte ich mal zurück bis nächstes Jahr. Und schon hat es ein bisschen das Mikrofon berührt.
Schon wieder.
Dann habe ich das hier. Was ist das denn hier von ZYX? Ah, okay, jetzt sehe ich. Ah, ja.
Moment. Das ist, so eine habe ich da auch stehen. Von ZYX. Moment.
Ich sag mal kurz, was es ist, damit ich nicht so lange. Silence ist das wieder die Sparks, ne? Ich glaube, es ist eine Promo oder so. National Crime Awareness Week. Ach, guck mal. Ist es die gleiche?
Ich guck mal. Ich habe ja hier eine National Crime Awareness Week. Ja.
Auch mal was bei Discogs eingekauft im großen Stil, ja?
Nee, das ist, glaube ich, das ist noch aus der Disc Center Era.
Oh, so alt.
Ja.
So, aber jetzt kommt das Highlight. Beziehungsweise das, weswegen ich das eigentlich haben wollte. So.
Oh, Electronic, Electromix.
Genau, die Remix-Maxi von Getting Away With It.
Und all my life,
richtig.
Getting Away With It.
Die Debüt-Single von Electronic mit Neil Tennant und, Johnny Marr und Bernard Sumner sind ja sowieso dabei. Interessanterweise habe ich vor kurzem erst rausgefunden, dass auf dieser Platte ein Mix drauf ist, der es nicht auf der CD gibt. Auf der Remix-CD, die so gängig war auch damals. Auf der Remix-CD, beziehungsweise auf der einzigen Maxi-CD, die es dazu gab, sind beide Schallplatten, beide 12 Inches eigentlich drauf, mit allen Mixen, mit den Mixen, die hier drauf sind und mit den Mixen, die Extended Mix und Dub Mix und sowas, ne, Instrumental. Aber hier ist auch der Original Mix drauf. Und dieser Original Mix ist die einzige Version ohne Streicher.
Okay.
Gut. Gut, man kriegt weniger fürs Geld, aber das ist der Original Mix, der hat keine Streicher drauf.
Also endlich mal seine Ruhe vor diesen ganzen Streichern. Diese Popmusik heutzutage.
Richtig, weg mit den Streichern. Useless Violence. Senseless Violence. Senseless Violence. Oh. So, das ist jetzt aber genug zu meiner Plattensammlung hier.
Das ist ja genial.
Ah, dann sind wir trotzdem beim Thema Platten.
Eieieiei.
Erinnert euch noch, vor ungefähr einer Stunde haben wir gesagt, dass es heute um die Alben des Jahres 1986 geht.
Ja, da sind wir jetzt angekommen.
Da sind wir angelangt.
Und ich bin
jetzt kommen
dabei,
die 20 Alben.
Jetzt kommen die 20 Alben, aber wir müssen mal echt zu gucken, wie wir uns da durchkämpfen.
Ja, wir erwähnen mal, also im Jahr 1986 ist ziemlich viel passiert. Da ist Tschernobyl, ein Atomreaktor explodiert, da ist eine Raumfähre vom Himmel gefallen, die Challenger, es gab ganz schlimme Sachen 1986, aber es gab auch gute Musik.
Richtig.
Und da sind viele Alben, die sind gut, nicht so viele, ich glaube nicht so viele ganz legendäre Alben, so wie die aus dem Jahr 1985, aber einige doch. Ne, und auch
Schwierig. Also du magst recht haben, dass es nicht so legendär ist, was man dazu zu Ohren kriegt, aber schon stilprägend. Und also,
stilprägend, ne? Meilensteine, wegweisende Alben, so, wo man vielleicht in einigen Jahren erstmal gemerkt hat, so das sind im Rückblick die Alben, die einen bestimmten Weg geebnet haben. Ne?
Ja, Ich würde sogar sagen, wenn man aus der Rückschau jetzt so 40 Jahre später über die 80er spricht und also die Popmusik der 80er, dann kommt man an gewissen Alben aus diesem Jahr nicht vorbei.
Also eigentlich nicht, ne?
Da ist schon eine Menge dabei, auch wenn es nicht unbedingt immer die größten Sachen sind, die die einzelnen Künstler gebracht haben, ne?
Ja. Also ich würde sagen, wir haben jetzt hier keine, wir haben so ein bisschen das als dann in Blöcke gepackt, was so Stilrichtung angeht, so Subgenres.
Ja.
Ne? Und du bist ja zum Beispiel so für Indie der Ansprechpartner, ne?
Ich bin so ein Indie-Boy, wobei damals, ne, wir waren ja noch, wie alt waren wir? Ungefähr 8, 9 oder so.
Dritte Klasse, ne? Würde ich sagen, ne?
So, ja, ja, dritte Klasse. Hm. Da war das ja noch nicht so das große Thema, finde ich.
Nee, da fäng ich so langsam an, Popmusik zu hören, habe mir auch Musik von der Hitparade aufgenommen. Ne? Man kennt das ja immer, alle möglichen Leute unseres Alters sagen, ja, ja, da, keiner durfte da reinsprechen. Ne? Und dann saß man mit dem Kassettenrekorder vom Fernseher und hat dann aufgenommen. Oder auch vom Radio was aufgenommen, da habe ich auch noch viel vom WDR4 aufgenommen und so. Ja, ja, aber auch von 1, nicht 1 Live hieß es noch gar nicht, 1 Live, WDR1, die Schlagerrallye und sowas angefangen zu hören.
Ja, deswegen, WDR1.
Einige von diesen Dingen kenne ich auch noch von damals.
Verstehe, verstehe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich ja auch jetzt vorbereitet auf diese Sendung, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, aber man bereitet sich vor, man nimmt seinen Audio-Streaming-Dienst und hört ein bisschen rein, sucht nach Listen, habe bei Tidal auch eine 100-Song-Liste von 1986 gefunden, wo man so reinhört und dann natürlich guckt, so Rechtsklick oder der Punkt, 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 zeigt mir das ganze Album mal an und und hört auch da nochmal rein oder bei den Künstlern nochmal rein, welche von dem Album sind denn die am häufigsten gehörten und so. Und ich bin sehr überrascht, dass man, also aus dieser Zeit, obwohl ich selbst glaube, aktiv, also 1986 selbst, nicht so viel davon gehört habe, aber in den Jahren darauf waren viele von diesen Songs noch präsent oder diese Künstler präsent. Und was so auch wie das gleiche ist wie bei Lego, das verbraucht sich nicht so schnell, ne? Also ein Popsong, der gut war, der in 86 funktioniert hat, der wurde ja vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre gedudelt und ist dann irgendwann Mitte der 90er noch auf eine Fetenhits gelandet und wurde nochmal 5 Jahre gedudelt.
Ja, ja, genau.
So. Und davon habe ich hier ganz, ganz viel wiedergefunden. Aber auch ein paar Schätze, und da sind wir jetzt bei Indie, paar Schätze gefunden, wo ich dachte, hey, da will ich mir noch mehr Zeit nehmen, das zu hören. Das gefällt mir also rückblickend wirklich sehr gut. Also klar, das klingt alles nach Produktionstechnik von 1986. Das ist noch nicht alles so digital, noch nicht so sophisticated. Das klingt auch teilweise vielleicht schon aus heute gesagt so ein bisschen altbacken. Aber es ist richtig 80er Jahre Musik und viele Sachen, die ich gehört habe, auch diese ganzen Pop-Sachen, die klingen auch unglaublich gleich. Also von den Sounds, stimmt, die verwendet werden.
Ja, ja, es sind immer die gleichen Drum-Machines. Ne?
Ja, genau, genau. Und aber was ich natürlich, was ich in den letzten Jahren, also ich, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren auch schon mal für mich entdeckt habe, war natürlich The Smith und eines der größten The Smith-Alben.
Und manchmal hören wir im Ort.
Ist ja ein Album, was 1986 rauskam, The Queen is Dead. Ja?
Mhm.
Dieses wundervolle, typisch The Smith-Album. Zu The Smith muss man mal kurz sagen, man kennt ja so den Abstand zwischen zwei Olympischen Spielen, das sind 4 Jahre. Und genau in so einem Zeitraum von 4 Jahren gab es diese Band.
Eine Smithiade sozusagen.
Eine Smithiade, genau. sie haben sehr viele seltsame, traurige Melodien gemacht.
Ja, also very miserable.
Ja. Aber auch, tolle Musik, die für sich spricht. Klar, wenn man The Smith hört und einfach so reingeworfen wird, irgendwo läuft im Hintergrund The Smith, dann erkennt man vor allem auch an dem Gesang, dass wir hier Morris hier hören. Ne?
Ja, die nicht Art, mit dem Frosch, sondern Morrissey.
Genau, genau. Die Art, wie er, wie dieser charismatische Mann dort singt, das ist für mich sehr unverwechselbar. Ne? Und für viele war es bestimmt eine Inspiration. Ich habe gelesen, auch für T.S. Uhlmann ist Morrissey eine ganz, ganz große hier Inspiration.
Ja.
So.
Unüberhörbar. Interessanterweise, als ich jetzt The Queen is Dead nochmal gehört habe, ja, beziehungsweise auch mal zum ersten Mal mit allen Songs, ne, also sehr aufmerksam, habe ich gedacht, okay, jetzt wird mir einiges klar, Tomte.
Ja, ja, das ist Tomte, ne? Ja, ja. Ja. Das,
also bei Tomte viel mehr noch dieser Stil als Thies Ullmann später
ja.
Solo, ne?
Ja, 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 genau. Genau. Wie er wunderbar leiert und Vokale in die Länge zieht. Hm. Ne? Das ja, sagt Thies Ullmann heute auch in Interviews.
Ja. Ja, genau. Ja, das ist, wie heißt der Morrissey 2.0, ja.
Ja, ja, ja. Naja, und wenn man an The Smith denkt, kann man natürlich nicht nur über den Gesang reden, der immer schön im Vordergrund steht, sondern auch müssen wir natürlich nochmal über den Guitar Hero reden, den wir hier auch schon mal gewürdigt haben in einer Episode, Johnny Marr, der viele junge Gitarristen inspiriert haben, sich beim Versuch, das nachzuspielen, die Finger zu brechen.
Ja, es klingt gar nicht so kompliziert, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass er sehr, sehr tricky das Ganze, also ich meine, dass das sehr verdeckt, dass virtuos er doch eigentlich spielt, ne? Und dieser cleane Sound, ne? Heute so diesen cleanen Echo-Sound aus den 80ern mit so ein bisschen Chorus, das ist so dieser Trademark-Sound auch von Johnny Marr bei The Smith, ne? Bass, ja. Ne? Also auch wie eine von diesen Bands, wo der, klar, sie haben ja auch wieder nur drei Musiker, ne? Und da spielt jedes Album, da hat er jedes Instrument hat da seinen Platz. Und es ist nicht nur um den, vier, ne? Der Drummer ist auch noch dabei, um nicht nur Morrissey zu begleiten. Ja, aber ich fand das Album eigentlich für Smith-Verhältnisse, was das Klischee angeht, eigentlich relativ fröhlich, ne? Da sind da so ein paar folkige Sachen dabei. Es ist nicht alles so ganz, also so ganz melancholisch, ne? Aber man kennt natürlich den Song von The Smith überhaupt, das mit dem Straßenverkehr und dem 10-Ton-Truck und dem Double-Decker-Bus. There is a light that never goes out. Genau. Ein Song für die Ewigkeit.
Ein Song für die Ewigkeit und auch ein Album für die Ewigkeit. Es gibt eine Reihe, die heißt Ruhmeshalle bei Puls im Bayerischen Rundfunk. Und auch dieses Albums ist dort vertreten. Mhm. Findet ihr in den Shownotes, falls wir es übernehmen.
Ja. Gut, ich mache mal weiter mit dem zweiten Album. Also das dritte Album, das ist hier so ein bisschen gerade im Hintergrund geordnet, ne, sehe ich gerade. Mhm. Oder da so ein bisschen was reingepackt.
Ich habe das jeweils versucht, in die Rubriken zu bringen.
Ja.
Das finde ich ganz gelungen bisher. Aber guck mal.
Genau, weil du das andere Album, was da steht, besser kennst als ich, nehme ich jetzt mal Frankie Goes to Hollywood, nämlich das zweite und letzte Album von Frankie Goes to Hollywood, Liverpool. Dem ersten Album, dem Debüt, dem sagenhaften Welcome to the Pleasure Dome, haben wir eine eigene Episode gewidmet. Liverpool wäre auch eine eigene Episode wert, würde ich sagen. Also ich finde dieses Album, das hat mich sehr geprägt. Das habe ich jetzt nicht vielleicht in dem Jahr gehört, aber ein paar Jahre später und dann rauf und runter, aber auch im Wechsel mit dem ersten Album. Und da ist der Sound noch viel, viel härter im Vergleich zu dem Album Welcome to the Pleasure Dome, was Hollywood da gemacht haben, ohne Produzent Trevor Horn, aber immer noch mit Stephen Lipson, die ja quasi Assistent von Trevor Horn war, ist ein Album, auf dem wirklich jeder Song für sich sehr gut produziert ist und ein eigenes, ja, eigenständiges Werk, ne, wohingegen es bei, wie wir gehört haben in unserem eigenen Podcast, auf dem Debütalbum, da doch einige Füller noch dabei waren, viele Dinge, die so aus der alten Demo-Zeit von Frankie Goes to Hollywood noch stammten und so ein bisschen rauklangen. Aber hier ist alles sehr, sehr ausgereift, ne? Und ich denke nur an die Singles, Warriors of the Wasteland. Wer das als Single kennt, hier ist die Originalversion viel rauer, viel direkter, richtig ja, hartrockig dargeboten. Auch Rage Hard geht so ein bisschen, also ne, wie der Name schon sagt, etwas härter in die hartrockige Richtung. Aber schöne Melodien auch dabei im Wechsel mit diesen ja, harten Refrain. Und ja, die etwas leichter daherkommende dritte und letzte Single, Watching the Wildlife, auch eine sehr schöne, mit Orchester garnierte Version hier auf dem Album. Und ja, wie gesagt, alles dazwischen und außerhalb kann ich sehr empfehlen. Das ist ein super, super gelungenes Album, das kein bisschen meiner Meinung nach gealtert ist.
Ja, sehr gut. Muss ich auch mal hören. Hm. Dann geht's mal weiter mit R.E.M. Ich muss zugeben, ich bin kein R.E.M.-Fan. Ich habe nie viel R.E.M. gehört.
Außer in den 90ern. Hm? Zwangsläufig.
Gut, aber Fan. Aber
man kam nicht drum, man kam nicht dran vorbei. Ne?
Ja, gut, irgendwann waren sie überpräsent. Aber Hier haben wir jetzt, glaube ich, ihr, was war das, viertes oder fünftes Album oder so?
Drittes oder viertes oder so, ja.
Irgendwie sowas. Ich glaube, das vierte Studioalbum, genau.
Viertes Studio, ja.
Genau, was sie hier präsentieren. Ist uns, glaube ich, ein typisches Indie- oder Alternative Rock, wenn es sowas überhaupt in den 80ern schon gab, Album seiner Zeit. Ne? Also ich habe das gestern zum ersten Mal gehört und war total verblüfft, wie sehr mir gefällt, was ich dort höre. Ne? Dass dort tatsächlich, ja klar, der Gesang vom Sänger namens
Michael Stipe.
Michael Stipe, ich vergesse es immer wieder, warum auch immer. Michael Stipe ist natürlich auch sehr, ja, sehr, sehr eindringlich, würde ich sagen. Also man erkennt ihn auch sehr, sehr schön wieder und er trägt die Songs auch sehr, sehr gut. Und als ich das gestern gehört habe, war ich erstaunt, dass ich das nicht früher schon mal gehört habe. Also mir hat das irgendwie eine neue Welt eröffnet und überrascht mich überhaupt nicht, dass das zu einem der erfolgreichsten Alben von 1986 gehört.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu hören, weil also alles, sag mal, vor Losing My Religion von R.E.M. Mhm. ist irgendwie an mir vorbeigegangen, außer vielleicht noch diesen einen Song, This Goes Out to the One I Love, war, glaube ich, noch ein bisschen älter, ne? Aber auch nicht auf, also dass die so viele Alben noch davor gehabt haben, ist ja wirklich irrsinnig. Und dieses Album, wir haben euch den Titel gesagt, ne? Live Switch Pageant heißt es.
Richtig.
Ja. Da fehlt irgendwie ein Apostroph, ne? Bei Live, da müsste eigentlich Live Apostroph, Rich Pageant. Hab gerade nochmal geguckt, das ist auch, das heißt ja eigentlich der große Festzug, der große Festumzug des Lebens, aber ist eigentlich sehr ironisch, weil es ganz und gar nicht feierlich auf dem Album zugeht, was die Texte angeht, nämlich da geht es auch eher um Umweltzerstörung, militärische Gewalt, Medienlärm und politische Verblendung. So, also ein klassisches Stilmittel von R.E.M., die Ironie.
Das passt aber sehr gut in der Zeit. Ich glaube, das habe ich bei irgendeinem Album auch nochmal dran geschrieben. Also genau die gleichen Themen, ne? Wie Umweltverschmutzung beziehungsweise Krieg, kalter Krieg oft, ne?
Auch. Ja, klar, ja.
Ja, das war ja die Zeit.
Mit Frank Goes Hollywood war es ja auch schon, aber Two Tribes, das war ja sogar auf dem alten Album davor, ja.
Richtig. So viel zu R.E.M.
Ja, das waren so die Indie-Alben, ne? Also das Lustige war, Independent war damals ja noch wirklich Independent, deswegen hat man nicht viel von Independent mitbekommen, ne? Und diese große Indie-Rock-Welle, die wir auch hier in den 2000er Jahren hier aus Großbritannien zu uns überschwappte, das war ja damals noch ein bisschen so New Wave und Punk und so, das was noch aus diesen späten 70er Jahren so übrig geblieben ist, ne? Aber ja, das war schon. Der Mainstream war doch sehr, sehr präsent, ne?
Ja.
Wo sind wir denn jetzt? Was kommt als nächstes? Synth und Nacht, so haben wir das die nächste Rubrik überschrieben. So, da sind wir wieder in unserem Metier. Da kommen unsere Lieblinge. Aber wir fangen mal an mit einer Band, die wir ja auch noch nicht so häufig näher beleuchtet haben, nämlich Kraftwerk.
Ah ja.
Ja, sollen wir dazu mal was sagen? Kraftwerk und ihr Elektrik-Café. Ja, also ihr. Vielleicht sagen euch die Begriffe Boing, Bum, Tack. Und Boing, Boing Bum, Tack. Ratatong, etwas, ne?
Ja.
Ja, das Electric Café, also in den 80ern, da sind die Leute eher ein bisschen rhythmischer geworden, ne? Und haben mit Samples gearbeitet und sehr experimentell. Im Gegensatz zu ihren sehr ja, analog-Synthesizer-lastigen ersten oder 70er-Jahre-Alben, aus denen diese großen Hits wie das Model, ne? Oder die Roboter, Neonlicht auf dem Album Menschmaschine oder Radioaktivität, ne? Oder Trans-Europa-Express. In den 80ern wurden sie durchaus rhythmischer, ne, und noch tanzbarer. Und auf dem Album, das ist ganz interessant, die erste Seite besteht aus drei Songs, die aber eigentlich ein ineinander übergehender Song sind. Ne? Boing, Boom, Chuck, Technopop und Musik nonstop. Sowas ähnliches, so ein Dreiergespann gab es auch schon mal auf dem Album Trans-Europa Express. Da waren es auch drei Songs, aber man hat eigentlich das Gefühl gehabt, dass man im Nachhinein einfach diese Songs unterteilt hat und diesen einzelnen Abschnitten einfach Titel gegeben hat.
Ah, das erklärt auch, ich habe vorhin einfach nur in Boing Boing Chuck reingehört, aber auch da hört man nach so ein paar Minuten schon dieses ikonische Music Nonstop.
genau,
was gespielt wird, ne?
Ja. Ja, das auch umgekehrt kommt später noch mal was von Bob Moonchup und von Technopop rüber, ne? Ja, das ist. Und auf der zweiten Seite, da wird gar nicht so viel gesungen wie sonst. Ne? Der Telefonanruf ist, glaube ich, das einzige Lied in dem Sinne, was man Lied nennen kann. Dann gibt es noch Sexobjekt und Electric Café, den Titelsong. In Deutschland war Music Nonstop die Single auf Platz 13 und das Album auf Platz 23. Also ein sehr beachtlicher Erfolg, ne? Obwohl das schon das 9. Studioalbum von Kraftwerk war. Und das ist einfach auch ein Klassiker, einfach nur wegen dieser Zeile, Boing, Boom, Chuck, ne? Dass dieser Rhythmus quasi lautmalerisch gesprochen wird, ne? Die einzelnen Rhythmus, der einzelnen Schlagzeuginstrumente sozusagen.
Ja, yep. Und ist für das, was ich aus dem Jahr gehört habe, einzigartig, ne? Also ich meine, ich überrascht bin ich über den Begriff Technopop, ne? Weil wir reden jetzt so 6, 7, 8 Jahre über Techno, ne?
Also noch vor Techno, genau, ja.
Und sie beschäftigen sich nicht mit der Düsterkeit der Welt beziehungsweise den Kriegen oder den Kalten Krieg. Ja.
Nee, sondern mit der Elektronik, mit der Technik, mit Maschinen und all diesem Zeug, ne, was sie hier so ausmacht. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, als wir Deichkind gesprochen haben, dass Deichkind für mich so die modernen Kraftwerk sind, weil sie auch in ihren Texten mal so bestimmte popkulturelle Phänomene besingen, ne, wie zum Beispiel etwas wie Ich und mein Computer, ne, oder so Dinge, die technische Objekte sind, ne. Sowas wie selbst gesteuertes Fahren oder so, ein autonomes Fahren oder solche Sachen. Ne? Und genau solche Themen sind ja auch Themen der Zeit, die Kraftwerk interessieren. Ne? Es waren Züge in den 70ern, ne? Trans-Europa-Express, ne? Und da haben die Songs, die halt das Rattern der Gleise quasi imitieren, rhythmisch. Und da geht es hier ums Telefon, da geht es um bestimmte technische Objekte. Ne?
Ja. Technik. Technische Objekte. Da geht's, machen wir noch weiter mit Depeche Mode.
Oh ja, genau. Da sind Sie wieder. Hallo, guten Tag.
Da sind Podcast Sie wieder. Mit Depeche Mode. Depeche. Mit dem 5. Studioalbum Black Celebration. Es ist düster und sehr melancholisch, was die Band von sich gibt. Man spricht auch von einer künstlerischen Wende, die das Ganze dieses Album markieren könnte. Mhm. Also ne, intensiv, düstere, dunkle Sounds. So geht es ein bisschen in die Gefilde des Dark Waves, ne, Synthie-Pop. Hm. Jo, aufgenommen wird das Ganze neben London, wo wir wahrscheinlich sehr viel gemacht haben, auch in den Hansa-Studios in Berlin.
Genau, kennen wir ja, ne? Letztens ging es um David Bowie.
Genau.
Der hat da sein Heroes-Album aufgenommen.
Richtig, auch Depeche Mode wandelten auf den Wegen in West-Berlin. Genau. Black Celebration muss man vielleicht gar nicht groß erklären. Ich meine, eine dunkle Messe wird gefeiert.
Ja, das ist, glaube ich, auch ironisch zu verstehen. Ne? Wenn man den Text nimmt, es ist ja eigentlich keine schwarze Messe, sondern Black Celebration. Das ist eher, im Text heißt es doch, let's celebrate the fact that we've seen the back of another black day. Mhm. Also es geht eher gut, wir haben einen schwarzen Tag hinter uns gebracht und das lasst uns feiern.
Ja.
Also sie spielen, kehren die Erwartungen ja auch ein bisschen um. Ne?
Ja, ist auch so ein bisschen, auch sehr pessimistisch, ne? Wie die an die Sache rangehen. Ja, genau. Ich hatte gelesen, das hätte ich vorher noch nie gehört, dass angeblich der Titel auf eine Rede von Winston Churchill anspielt, die er nach der Kapitulation von Deutschland 1945 gehalten hat.
Oh, das würde ja passen. Das wäre vielleicht dieser Black Day, der ja dann over ist, ne, mit der Kapitulation, wenn er das für den Krieg steht. Aber das ist, wie du sagst, ist mir auch neu.
Spekulation. Aber dieses ganze Album an sich, ne, hat so eine düstere Atmosphäre, die Songs gehen so ein bisschen ineinander über, ne, also
ja, das ist auch, ne, es haben die in dieser Zeit und auch noch bei dem Album danach, Music for the Masses und Violet, glaube ich, auch noch häufig gehabt, dass diese Songs so ein bisschen ineinander übergehen oder dass es zwischendurch so kleine Soundmalereien gibt, die zwischen den Songs stehen und die so ein bisschen miteinander verbinden, ne, ein paar Klänge, ne, so ein Zirpen oder sowas.
Zirpen, Hauchen, ja, was auch immer, ja.
Also was für dieses Album sehr ungewöhnlich ist, das ist, glaube ich, von allen Alben, auf denen Martin Gore die meisten Songs singt. Also nicht mehr Songs als Dave Gahan, aber immerhin war, glaube ich, auf 4 von den Songs. Also darf man kurz überlegen. Also Question of Lust ist da drauf.
Ja.
Ne? Das wurde auch als Single ausgekoppelt. Sometimes. Dann kommt später noch A World Full of Nothing. Und, ach ja, und It Doesn't Matter Too. Genau, so 4 Songs, wo Martin Gore Lead Vocals singt.
Und 12 Songs, wow.
Ja, gut, noch mehr drauf als sonst. sind aber auch tolle Songs. Also ich finde, das Album ist wirklich auch sehr, sehr prägend und ist auch einzigartig, ne, weil so wie da instrumentiert wird, manchmal ganz ohne Schlagzeug, ne, nur mit so ein paar Percussion-Elementen, aber trotzdem ja, bahnbrechende Single-Hits oder zumindest einer, nämlich Stripped, ne, von Depeche Mode, der immer noch auf den Konzerten gespielt wird. wir redeten ja über die Setlists, die sich kaum verändern, aber Stripped ist natürlich immer ganz vorne dabei, ne, vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren veröffentlicht kam, glaube ich, auf Platz 2 der Single-Charts und ein anderer großer Hit ist auch noch Question of Time.
Oh,
so,
ja.
Da kommt man so langsam in den Star und über Weltstar-Status, den Depeche Mode langsam da für sich geprägt haben.
Genau, Question of Time lese ich gerade hier, ist auch die erste Kollaboration mit Anthony Curbine für das Video, das dort gedreht wurde.
Stimmt, das war das erste Schwarz-Weiß-Video mit diesem körnigen Super 8-Look.
Ja.
Das war zum ersten Mal Question of Time. Also Black Celebration. Spannend. Also die haben auch kein Ranking, aber für mich ziemlich weit oben wahrscheinlich irgendwo anzusiedeln.
Vermutlich.
86 ja. angeht. Ja. Damals auf schönen grauem Vinyl erhältlich.
Ja.
So, soll ich mal weitermachen
mit
den unvermeidlichen Pet Shop Boys? Ja, zum ersten Mal in unseren Jahresrückblicken, die wir mit 1985 gestartet haben. Mhm. Denn ja, 1986 gab es das Debütalbum. Deswegen finde ich auch einfach wichtig, es zu erwähnen und in dieser Liste also zu erwähnen überhaupt. Please. Ja, haben sich einen lustigen Titel überlegt, weil sie ja sich vorgestellt haben, wie ist es denn, wenn man im Plattenladen nach dem Album fragt? I'd like to have the new Pet Shop Boys Album, please. Ja. Man hört da schon, den prägenden oder den stilistischen Sound, ne, diesen großartig, diesen Fairlight-Synthesizer beziehungsweise Sampler-Sound, der da sehr stark eingesetzt worden ist bei den, ja, wohl dem allergrößten Hit der Western Girls, der zum ersten Mal dann auch dafür sorgte, dass sie, also zum letzten Mal auch in USA auf Platz 1 landeten mit diesem Song. Und es sind ja einfach viele gute Songs drauf. Ich würde nicht vielleicht sagen, dass es so die allerbesten sind, ne, aber schon jeder für sich hatte etwas. Die Produktion, ja, die klingen doch alle sehr, sehr ähnlich. Ne? Da etwas ausgereifter wird es dann bei den nächsten 2, 3 Alben. Aber da ist schon viel dabei, so dieses Storytelling, also durch Soundeffekte, die man so in den Songs hat. Bei Western Girls, da hört man ja Leute auf der Straße vorbeigehen, ne? Irgendwas wird reingerufen. Bei Suburbia, da, ich weiß nicht, auf der Version sind, glaube ich, noch nicht die Hunde zu hören, aber zumindest schon die Scheiben, die zerbrechen. Mhm. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da Klanglandschaften auch, die zu den Songs passen, entworfen werden. Also das ist schon, denke ich mal, ein sehr bemerkenswertes Album, weil es halt einfach das erste ist und damit diese, ja, mittlerweile 40-jährige Karriere, was die Veröffentlichung angeht, ne, die treten halt immerhin noch im München-Gladbacher Sparkassenpark dieses Jahr auf und geben einiges von diesem Album immer noch zum Besten. Interessant ist übrigens, also wenn ich jetzt denke, welche Songs finde ich richtig gut von dem Album? Ja, die meisten. Und welchen Song finde ich irgendwie nicht so gut gelungen? Und das ist lustigerweise einer der großen Hits und auch jetzt einer der Songs, den ich aber in einer anderen Version viel besser finde, nämlich Suburbia. Die Version, die man kennt, ist eine andere als die auf diesem Album drauf ist. Erst mit dem zweiten, nämlich auch 1986 erschienenen Album Disco, einer Remix-Compilation, die 6 Maxi-Versionen umfasste. Also haben wir 2x Pet Shop Boys im Jahr 1986, die haben gleich richtig losgelegt. Findet sich der Full Horror Mix von Suburbia, wo das schon völlig auf den Kopf gedreht wurde, völlig neu produziert, ne, neu aufgenommen wurde und klar, die Melodie beibehalten worden, aber viel mehr ist davon auch nicht mehr da. der Song klingt jetzt sehr bombastisch und es enthält dann auch dieses Hundebellen und noch mehr Dinge, die zu Bruch gehen. Und sogar ein Saxophon-Solo ist dabei. Naja, und auf dem Please-Album klingt er noch wie irgendwie so eine Demo-Version. Ich finde es auch nicht so, also jetzt gehe ich wieder zu sehr in die Einzelheiten rein, ne? Aber in der Gesang im Refrain, den haben die zum Glück, glaube ich, nochmal neu aufgenommen, denn es ist ja diese Stelle, let's take a ride and run with the dogs tonight, und dann kommt in Suburbia, da kommt so ein Schleifen, so ein Glissando, ne, auf der Please-Version. Die finde ich schrecklich. Ah. Wenn das so in Suburbia und das singt er auf der Single-Version nicht mehr. Da sind die beiden Noten schön säuberlich voneinander getrennt. Mhm. Hat vielleicht auch mal ein Gesanglehrer zwischendurch mal mit ihm gesprochen. Aber das nur so am Rande erwähnt. Aber ist ein tolles Album, Please. Fängt direkt an mit einem sprechenden Taschenrechner. 2 divided by 0. 2 divided by 0. Zero.
Herrlich, ja.
Und auch das Remix-Album, das ist ja auch, ne, Remix-Album rauszubringen, auch noch nicht so üblich in den 80er Jahren. Da haben es, glaube ich, auch nur 2 oder 3 andere Bands vorhin gemacht. Und ja, tolle Remixe drauf.
Ja, absolut. Alle so 7 bis 9 Minuten lang oder so. Insgesamt 6 Tracks auf diesem Album.
Ja, meisten. Unter anderem auch eine B-Seite in The Night und Penny Narrow, ne? Die
große Penny Narrow.
Ja, also mit Chris Lowe, der da einiges rezitiert, was er so mag. Passion, Love, Sex, Money und so weiter.
Yep. Schön, die Pet Shop Boys. Yep. So, der Start einer langen, langen Karriere.
Manchmal hörten wir The Smith, aber manchmal auch.
Jo. Und 1996 kam Brotherhood.
Ja, also 1986.
Ah, siehst du, auch ich kann mich vertun.
Ja. Genau.
86. Brotherhood habe ich auch nicht viel gehört, aber wenn ich dir eins sagen könnte, welchen Song ich darauf kenne und auch wirklich liebe, das ist natürlich Bizarre Love Triangle.
Mhm. Interessanterweise mal eine Single, die auch auf dem Album ist.
Ja, das ist völlig ungewöhnlich. Das macht ja New Order sonst nicht. Haben wir in der New Order Story erzählt. Hier haben wir das vierte Studioalbum vor uns. Nur 37 Minuten lang. Mit 9 Tracks, beziehungsweise als CD mit Bonustrack auch State of the Nation. Noch 6 weitere Minuten. Ja, und dieses Album ist wohl der Durchbruch der Band in USA und Australien.
Endlich.
Ja.
Ja.
Ja. Ist es ja nicht so weit.
Wir haben ja auch über Lowlife geredet, glaube ich, 1985 rauskam, das auch also von der Produktion irgendwie so gar nicht so gut klingt, aber das hier ist um Längen besser geraten, finde ich, und sie haben das auch schön getrennt, die erste Seite, das sind die Indie-Rock-Gitarrenschrammel-Songs und auf der zweiten Seite haben wir die 4 Songs, die elektronischer klingen und tanzbarer, ne?
Ja.
Und der eine mag die eine, der andere mag die andere Seite besser, mir gefallen beide gut. Das ist noch ein kleiner, also die haben ja manchmal auch so witzige Ideen, Every Second Counts, das ist so eine Art Ballade. Ich glaube, so richtige Balladen haben die ja nie so gemacht, ne? So richtig schmalzige. Aber da kommt für New Order-Verhältnis kommt eine Ballade schon am nächsten. Aber es fängt erstmal damit an, dass dass New Order, dass Frontmann Bernard Sumner sich einfach kaputt lacht, während er diesen Text singt. Every Second Counts, When I'm With You, so eine ganz banale Kindergartenmelodie. Und dann sagt er, I think you are a pig, you should be in a soup. Und dann lacht er sich total kaputt. Und das haben die einfach wahrscheinlich improvisiert und in dem Text gelassen. Am Ende baut sich der Song auf. Ich habe gelesen, die wollten das so ein bisschen machen wie bei A Day in the Life von The Beatles, zu einer großen Kakophonie. Es sind einfach nur noch lauter werdende Klänge und es kulminiert in einem Sound einer von der Platte rutschenden Nadel, die auf der Platte zu hören ist.
Okay.
Allerdings ist, ne, wahrscheinlich ein lustiger Gag, der einmal funktioniert, wenn man die Platte zum ersten Mal gehört hat damals und denkt, okay, jetzt ist mir doch glatt die Nadel von der Platte gerutscht. Und ich habe gelesen, dass man sagt, nein, da sind wir nicht auf die Idee gekommen, es wäre so lustig gewesen, hätten wir das entsprechend angepasst bei der Kassettenversion, den Sound eines sich verhedderten Tapes zu nehmen, statt der Nadel, die natürlich nicht Sinn macht, also den gleichen Effekt hat, wenn man es auf Kassette hört, oder bei der CD irgendwie so einen Sprung oder sowas, so einen Aussetzer reinzubringen. Ne? Dann hätten wir das Ganze irgendwie konsequent durchgehalten. Also so gesehen, Humor haben sie und es sind ein paar tolle Songs drauf. Die Single-Auskopplung von Bizarre Love Triangle ist allerdings eine Remix-Version. Die gibt es auch auf Subculture. Nicht Subculture, auf Substance, ne? Die bekannte mit Four on the Floor Disco Bass von Chet Pettibone, die Remix-Version. Ja.
Herrlich. So, dann verlassen wir auch diese Rubrik, glaube ich, auch schon.
Ja, wir lassen die Synthesizer, Elektro- und Technopop.
Aber sind eigentlich schon sehr nah an der nächsten Rubrik, weil Popmusik im weitesten Sinne, Pop und Macht, hast du es hier überschrieben.
Ja, ich weiß auch nicht, wo das wieder herkommt. Ich sehe aber jetzt noch eigentlich ist da noch ein Album drin, das wir vielleicht noch als letztes, das eigentlich hier noch reingehört in die
Synthesizer-Ecke. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß auch schon, welches du meinst. Ich habe es jetzt ganz nach oben bei Synth.
Ja.
Du meinst natürlich Guilty Pleasure.
Ja, also
Erasure.
Auch die haben das erste Album veröffentlicht, ne? Erasure, ne? Ja. Wir haben ja vorhin schon Depeche Mode genannt. Klar, Vince Clarke, wir wissen alle, hat Depeche Mode mitbegründet, hat dann aber, ist ihm über den Kopf gewachsen nach dem ersten Album, ausgestiegen, wollte wieder Herr über alles sein und hat dann mit Alison Moyet zwei Alben Yazoo aufgenommen. Klassiker, Situation, Nobody's Diary und Don't Go vor allem. Auf der Höhe des Erfolgs einfach das ganze Ding wieder aufgelöst, hat dann zwei Singles aufgenommen, eine mit Fergal Sharkey, eine mit Paul Quinn. Never Never war die erfolgreichere, die ging richtig ab in den Charts in UK damals. Trotzdem kam es mit keinem von diesen beiden Sängern zu einem Album und er wollte dann doch mal wieder mit einem Sänger was machen, ein richtiges Album, ein richtiges Projekt. Hat dann, wie es damals anscheinend üblich war, per Anzeige in Musikmagazinen Andy Bell gefunden und glaube ich auch viele andere, und hat dann aber Andy Bell nach den Castings dann zu sich genommen. Und sie haben zusammen Erasure gegründet und haben das Album Wonderland aufgenommen und waren sehr enttäuscht, denn das wollte so gut wie keiner hören. Und die Singles floppten auch und es dauerte noch ein bisschen, ne, übers nächste Album, The Circus und Wonder und The Innocence, bis sie dann endlich so bis Ende der 80er Jahre dann auch ein Duo wurden, das so viel Potenzial dann auch zeigte, dass sie auch bis heute weiter existieren. Aber ich muss sagen, Wonderland, zu Recht, da haben sie noch gespielt und klingt noch nicht mal so ausgereift wie die Yazoo-Alben. Und man macht, hat das Gefühl, sie sind doch nicht so richtig, wollen wir jetzt einen klaren Pop machen oder doch noch diese soulige Richtung, die so ein bisschen wie bei Yazoo noch so anklang. Da ist von beiden ein bisschen was drin, aber dafür auch so ein paar banale Songs, ne, wie Ola Moore, ne? Obwohl das ja natürlich noch, ne, das Guilty Pleasure, einer der großen Hits, also Fanlieblinge von Erasure-Fans. Aber Love is a Loser, ne, so ein Lalala-Song und sowas, ne, das ist auch alles dabei. Ja, also okayes Album, hab's letztens nochmal gehört, aber gedacht, ja gut, der große Wurf ist es jetzt wirklich nicht.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen, so ist dem halt. Wobei ganz spannend ist, dass sie beim gleichen Label gelandet sind wie Depeche Mode, also auch bei Mute Records.
Ja, ich glaube, das lag wahrscheinlich einfach daran, dass Vince Clarke und Daniel Miller, der Label-Boss, sich halt von Anfang an gut verstanden haben und auch Vince Clarke auch jemand war, der dem Label auch durchaus Geld hineinspülte, ne?
Gut, dann so viel zum Synthie-Pop, aber wir machen noch viel mehr Pop, noch viel, viel mehr Pop. Fangen aber erstmal mit dem Bereich Pop und Macht an. Und dort haben wir ein Album von Janet Jackson.
Yes. Michael ist irgendwie nicht so präsent.
Nicht in dem Jahr. Nee, die Jackson 5 ist schon lange nicht mehr. Und von Michael Jackson, ich glaube, der hatte 82 Thriller, kann das sein?
Und ja, ich glaube schon. Also hat ein bisschen Zeit,
glaube ich, noch ein Jahr. Ich glaube, Bad kam ein Jahr später.
Aber dann geht's richtig durch die Decke.
Ja, genau. Aber Janet Jackson auch erfolgreich und mit dem Album Control. Tatsächlich. Klingt sehr, sehr poppig, habe ich mit ihm reingehört. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsding, aber es hat natürlich Bedeutung. Und wenn man so mal nachliest, heißt es heutzutage, dass sich Künstlerinnen wie Beyoncé, Britney Spears oder Jennifer Lopez sich auch auf das Album Control von Janet Jackson beziehen.
Ja, Ich finde auch, ich habe nur nicht viel davon gehört, aber den ersten Song, und das fängt an mit so einer ja, gesprochenen Einleitung, ne, wo sie sagt, so sinngemäß, ich übernehme jetzt hier die Kontrolle. Ne? Mhm. Und dann geht's los. Es ist sehr funkig, ne? Das ist natürlich auch so Stilmittel in den 80ern häufig gewesen. Ne? Ja. Gerade so die US-R&B-lastigen Pop-Alben, ne? Da sind die Rhythmen schon sehr synkopisch und ja, etwas nicht so geradlinig wie jetzt im europäischen Pop, ne?
Vielleicht auch ein bisschen vom Funk von Prince auch geprägt. Prince,
ja, habe ich mich auch erinnert gefühlt, genau. Ja. Der ist ja auch, hat auch ein Album rausgebracht, aber das haben wir jetzt irgendwie nicht mal geschafft, in die Liste mit aufzunehmen.
Das war, glaube ich, 86. auch Filmmusik, wenn ich mich nicht irre, aber gut. Gut. Mhm. Genau. Genau. Aber hier haben wir ein sehr emanzipatorisches Album. In dem auch die Frage geklärt wird, ab wann man Sex haben sollte.
Aha, was ist die Antwort?
Wahrscheinlich dann, wenn man sich bereit dazu fühlt.
Ach so, sagt also es nicht hier.
Man kontrolliert es selbst. Kontrolle. Mhm. So.
Yep. Ja, okay. Das haben wir dann auch damit abgehakt. Janet Jackson. Wir haben noch eine Dame, die
eine große Dame.
Eine große Grande Dame, wenn damals noch ein bisschen noch nicht so grand war. Aber klar, Madonna, ne? True Blue. Ein Album, das auch immer also ihren quasi Hit-Lieferantenstatus weiter festigte. Ne? Mhm. Also ist sehr fröhlich, ne? Also True Blue. Oh. Sehr poppig. Also
da sind bei schon Madonna gibt es keinen Kalten Krieg. Also und auch keine Umweltverschmutzung. Also wenn man mal einfach mal fröhlich sein möchte, kann man Bon Jovi hören oder Madonna aus dem Jahr.
Genau, also sie ist jetzt also nicht Morrissey-mäßig unterwegs, ne? Also gar nicht
nee,
True Blue und La Isla Bonita, das kam dann 1987 als Single raus. Ne? Ja. Das ist ja auch eigentlich ein Klassiker geworden.
Papa Don't Preach.
Ja, genau. Kennt man alles heute noch, ne? Auf keiner 80er-Jahre-Pete darf das fehlen. Oder bei irgendwelchen Coverbands im Angebot. Das sind aber so Sachen, ja klar, das ist gestylter und auf Erfolg polierter Pop. Ne? Da stimmt alles, da kann man nichts falsch machen und das macht sie auch alles völlig richtig.
Ja. Genau. Soweit so harmlos. Dann eine Band, die wir beim letzten Mal auch schon hatten. Die haben also auch 1984 ein Album rausgebracht, 85 und jetzt auch 86. Die Rede ist von Eurythmics mit Revenge.
Ja, was und so ähnlich begeistert, wie ich schon von Be Yourself Tonight 1985 war und denke, erst ein Jahr später hauen die schon wieder so ein Hammeralbum raus. Ne? Sie sind ja mittlerweile schon weit weg von dem Synthie-Pop à la Sweet Dreams. Ne? Da haben wir, glaube ich, nur zwei Alben durchgehalten. Aber Be Yourself Tonight, das war ja schon souliger und weil Revenge machen sie diesen souligen Rock-Pop, der manchmal auch ein bisschen mainstreamiger ist, aber wirklich bis zur Perfektion und ich finde es total gut produziert, da sind so viele Nuancen drauf zu hören und ist auch sehr facettenreich, ne? Es fängt an mit einem wirklich, also mit Missionary Man, das ist ja wirklich so ein Blues-rockiger nach vorne gehen nach Song mit auch so einer Blues-Harp dabei. Ich weiß gar nicht, ob Dave Stewart die sogar vielleicht selber spielt. Bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich das einfach nicht recherchiert habe. Aber da sind ganz viele Hits dabei. Ne? Also ich glaube, die ganze erste Seite besteht nur aus Singles.
Ja, krass.
Und dann die zweite lässt aber trotzdem nicht ab. The Miracle of Love ist dabei. Ja. The Last Time. Ich weiß nicht, das kannte ich auf jeden Fall auch. Vielleicht weiß ich nicht, ob es eine Single war, aber gucke ich mal eben kurz. Hier stehen sie ja alle. Sisters, It's Alright, When Tomorrow Comes, Thorn in My Side, Miracle of Love, Missionary Man. Ja genau, die vier sind nur Singles von der ersten Seite. Mhm. Ne? Ja, When Tomorrow Comes und Thorn in My Side, Run, 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 Run Away From You is All That I Can Do und so. Ne? Das ist ja auch ein Lalala-Song, aber wirklich gut gemacht. Nee, also ich finde, das ist ein tolles Album. Also Hut ab. Also und auch das Cover ist auch ikonisch, ne? Mit den beiden gezeichneten Porträts der beiden nebeneinander, sie so mit so freier Schulter und er mit seinem Strohhalmkopf, ist glaube ich auch ziemlich ikonisch, weil ich glaube, wenn man an Eurythmics denkt, dann hat man dieses Bild im Kopf.
Ja.
Des Plattencovers von Revenge.
Ja, verstehe. Muss ich reinhören. Also ich habe es tatsächlich nicht gehört jetzt als Vorbereitung.
Mhm. Und haben für Missionary Man sogar einen Grammy bekommen.
Hui.
Mhm. I'm an original sinner. Ja.
Mann.
So viel zu den Pop-Rock-Alben, ne?
Ja. Genau, also es gibt noch sehr viele weitere Pop-Alben, tatsächlich. Mhm. Und die meisten davon habe ich nicht gehört, sondern maximal einen Song angespielt. Also vielleicht können wir die über die ein bisschen schneller drüber gehen.
Ja, vielleicht können wir sie einfach mal nennen.
Ja, wir nennen sie. Es sind die, zum Beispiel die Bangles, Different Light.
Genau, die Bangles, auch in den 80er Jahren kann man die dann in Bangles vorbei. Die
Manic Monday. Pur,
also aus, genau, weibliche Band, ne, ausschließlich weibliche Mitglieder. Das gab es, glaube ich, in der Form, in diesem auf dieser Erfolgshöhe auch nicht bei jemandem anderem. Ne? Ich gucke mal gerade auf dem Album, was ist denn da drauf? Manic Monday natürlich, ne? Walk Like an Egyptian. So.
Ja.
Und noch drei, If You Knew What She Wants, ja, das kennt man auch, ne, mit der unverwechselbaren Stimme von Sängerin, na, wie heißt sie noch gleich? Susanne Hoffs natürlich, genau.
Ah ja, Hoffs.
Ja, also vielleicht lohnt es ja reinzuhören, vielleicht ist es ja nicht nur ein One-Hit-Wonder, aber Manic Monday, also es ist ja auch 80er, 10x, 5 Singles aus den 80ern auf Manic Monday ist auf jeden Fall dabei.
Ja.
Ne? That is just another Manic Monday, wow, wow, wow. So, Lionel Richie tanzt auf der Decke.
Dancing on the ceiling.
Ja. Kann man eigentlich on the ceiling, also ich meine, Ceiling ist doch eigentlich die Decke, wenn man nach oben guckt. So, ne? Und dann ist man schon
darüber. Immer Roof. Unter der Decke.
Ja, das ist ein Kurio.
Hängen wir da unter der Decke.
Mhm.
Man kann doch nicht auf der Decke tanzen. Nein, das ist natürlich Quatsch.
Oh, what a feeling. Sag mal, hast du nicht Lionel Richie mal live gesehen bei der Eröffnung des Schalke-Stadions?
Na klar, die Schalke-Arena, die dann später Felddienst-Arena hieß und dann Gazprom, nee, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Gazprom hieß sie nie.
Das stand nur auf dem Trikot draus, ne?
Ja, ja.
Ja, da war ich tatsächlich 2001 zur Eröffnung. Da war mitten im Kreis hat halt dieser Lionel Richie seine Hits gespielt, ja.
Ja, ich glaube, es wurde live im WDR übertragen und das habe ich, glaube ich, damals auch im Fernsehen damit verfolgt.
Ah ja.
Und er brachte da die Menge da echt in Partylaune, ne?
Ja, ja, ja.
Dafür ist er auch da und ich glaube auch, das ist, entweder macht er diese schmissigen Tanznummern oder halt Say You, Say Me,
genau.
Die Balladen.
Yep, yep. Genau, The Commodores hieß seine Band, ne? In den 60er, 70ern.
Genau. Da gab es auch den einen oder anderen Hit.
Yep.
So, auch wie bei Cyndi Lauper.
Oh, Cyndi Lauper, True Colors.
Also hier ist wirklich die Riege der 80er-Jahre-Stars, ne? Vereint.
Ja, yep. Yep, yep. Da sind sie alle. Alle 86, unglaublich.
True Colors, 1000-mal gecovert, ne?
Ja. Das stimmt.
Aber weiß ich nicht, ob das Album an sich auch etwas hergibt, außer halt diesen Song. Ne? Allerdings sind da auch ganz viele Co-Writer dran beteiligt. Ne? Also Cyndi Lauper ist da entweder teilweise gar nicht oder halt auch nur mit anderen. Ne? Aber Marvin Gaye ist auch bei einem Song mit dabei. Ist wahrscheinlich auch eine Coverversion. Ja, klar, What's Going On. Aber ansonsten viel, viel Co-Compositions. Ja, Cyndi Lauper.
So viel zu Cyndi Lauper, genau.
Dann und etwas, was notorisch genervt hat in den 80er Jahren,
sind
die Wiederholungen von Silben in Songs.
Notorious.
Oder geil. Geil.
Duran Duran ist hier gemeint.
Ja, auch die habt schon eine Doppel. Die wiederholen sich ja schon selber im Namen. Ja, das ist Duran Duran, ich konnte nie viel mit dem ganzen Gesamtkunstwerk von Duran Duran anfangen, auch das Album ganz durchzuhören. Ich finde es ein bisschen nervig, aber sind gute Songs drauf. Sie haben gute Musiker dabei, was soll ich dazu sagen? Haben wir mal ein Live-Album gehört, das macht auch Spaß. Aber so das ganze Album an sich, naja, ich glaube, Notorious ist wirklich noch das Beste daran.
Notorious was ranked the sixth best album of 1986 in seventh annual Smashits poll. Votes for which were held before the album's released. Something
wir haben das zum besten Album.
Neil Tennant of the Pet Shop Boys, who were in the fifth place, credited to Duran Duran's fantastical fanbase.
Naja, gut, wenn er so ein Fanboy war, aber wenn das doch bevor Erscheinen schon zum sechs besten Album gewählt wurde. Ja, das ist schon
absurd. Ich meine, Smash Hits hat seine eigenen Regeln gehabt, anscheinend.
Ja, ja, Neil Tennant war ja Redakteur bei Smash Hits, bevor er mit dem Pet Shop Boys dann durchstartete.
Exakt, deswegen habe ich es vorgelesen. So, was haben wir denn hier noch?
Tja, Electric Light Orchestra, da mussten wir aber ein bisschen mal auf die Sprünge helfen. Was,
ja, das ist eigentlich nur, das ist eigentlich ein bisschen traurig, das hier drauf zu nehmen. Das Album ist nicht toll, also das ist das Einzige, was man davon kennt, ist der Hit Calling America. Mhm. Und ja, und es ist längst nicht mehr so erfolgreich, wie man Electric Light Orchestra kennt. Ne? Balance of Power heißt das Album. Und im selben ILO. Jahr, wo hat Jeff Lynne die Band aufgelöst?
Ah ja, okay, gut, wahrscheinlich dann auch zurecht.
Das traurige Ende einer Band.
Ja. Ja. Hatten die nicht mal eine Besetzung auch noch aus also Bläsern und Streichern und sowas mit dabei? Aber hier sehe ich jetzt nur ja, die ganz normale ne, Bandbesetzung. Hm.
Gute Frage.
Ich habe, glaube ich, mal, das ist eine Coverversion von In the Hall of the Mountain King hier, dieses von Edward Grieg, ne, der Hustinettenbär. Genau, aber ich muss zugeben, mit dem Electric Light Orchestra bin ich nicht so vertraut. Nun ja, ach, ich habe hier auch noch schnell eingefügt, noch von Aha, das Album Scoundrel Days, das zweite, ne, wo ich auch sage, ja, ich mag die Singles sehr gerne. Ich finde I've Been Losing You und Manhattan Skyline, das fand ich damals schon, ich weiß noch, dass ich mir das mal vom Radio aufgenommen habe und richtig gut fand, aber ich habe das Album habe ich noch nie ganz gehört und ich habe letztens mal angefangen reinzuhören und dachte, boah, naja, ist ein bisschen dröge und auch, die versuchen so ein bisschen, ich glaube, sich von diesem Teenie-Image, also ich meine, die waren ja halt immer auf Postern und Bravo und was weiß ich, ne? Aber sie wollten, glaube ich, anspruchsvolle Musik machen und das vielleicht ein bisschen zu gewollt. So klingt es zumindest auf dem Album, ne? Das Songwriting würde ich manchmal ein bisschen in Frage stellen. Aber bei diesen beiden gerade genannten Songs, da ist es ihnen gut gelungen.
Genau, als nächstes habe ich hier eine Band, die auch sehr bekannt ist, aber das hier in diesem Album, ich glaube, könnte das Debüt sein, ne? Crowded House.
Ich glaube, ja, Crowded House, das selbstgetütelte Crowded House.
Das ist so tatsächlich. Da kennen wir alle noch den sehr oft gedudelten Gassenhauer Don't Dream It's Over.
Ja, aber der ist auch grandios. Also
hey
finde
now,
ich schon.
Ne? Hey now. Don't dream it's. Ja, genau. Großartig. Großartig. Ansonsten ist mir nicht viel in Erinnerung geblieben. Ich habe, glaube ich, kurz reingehört.
Something So Strong, das kennt man auch, ne?
Ah, ja.
Die zweite. Something So Strong. Neil Finn, noch ein begabter Neil. nee, das ist wirklich gutes Songwriting von vorne bis hinten. Die kann man gut durchhören und die ist ein bisschen folkig manchmal. Aber ja, das ist auch einfach Menschen, die wissen, wie man gute Songs schreibt. Ne? Weather With You kam ja später noch. Und ja, also ich glaube, die Australier hier gut vertreten mit dem ersten Album von Crowded House.
Gut, dann wird es ein bisschen Zeit für ein bisschen proggigere Musik, oder?
Ja, oder natürlich haben viele, viele pure, puristische Prog-Fans Genesis vorgehalten, dass sie jetzt mit dem Erfolg von Phil Collins sich immer mehr seinen Solowerken angeglichen haben, bei Genesis auch. Aber sie haben einfach ein überaus und überirdisch erfolgreiches Album rausgebracht, nämlich Invisible Touch. Und daran kam, glaube ich, auch in den 1986 und 87 dann, weil die Singles und die Touren sich natürlich dann bis weit in 87 hineinstrecken. Einfach ein super Album raus. Und hier habe ich sogar. Ich habe geguckt, ne? Ich habe nicht so viele Alben auf Vinyl von diesen Alben auf 1986, aber Invisible Touch zumindest habe ich. Ne?
Das habe ich auch, tatsächlich.
Kennt man natürlich auch, das Cover. Es ist hier so ein bisschen erhaben, ne? An der Stelle der Hand. Da kann man so ein bisschen geriffelt, schraffiert darüber. Ah, ASMR.
Ja, und das mich erinnert das Album noch besonders der Song Invisible Touch an meine Schulzeit.
Ja.
Da gab es ein Projekt, ich glaube 9. Klasse oder so, wo mir in einem Kurs, in dem ich war, ein Wahlkurs Musikinformatik, einen Song einspielen sollen. Und ein gewisser Freund, Mitch, hat mir dabei geholfen. Nach der Schule konnten wir auch in diesen Musikraum gehen, um mit einem Atari ST und Cubase halt Invisible Touch einzuspielen.
Ja, ich erinnere mich daran. Ich bin nicht in diesen Kurs gekommen. Ich hätte es gerne gewollt, aber ich hab damals einen Zweitwunsch angegeben bei den Differenzierungskursen Französisch. Ach. Und da waren komisch so wenig Leute, die sich das gewünscht haben. Und so wurden das aus den Zweitwünschen vollgemacht. Ich fand am Anfang ein bisschen ungerecht, aber da ich hobbymäßig damals ja auch schon Musik gemacht habe mit dem Atari, nicht mit dem Atari, mit dem Amiga. Und da auch mit Sequencer-Programmen gearbeitet habe, habe ich gedacht, ja, im Nachhinein hätte ich da jetzt gar nicht so viel Neues kennengelernt, ne? Aber dafür habe ich ein bisschen Französisch gelernt. Das ist vielleicht so im Nachhinein ganz gut. Und ich durfte ja euch auch ein bisschen helfen und deswegen habe ich da ja auch da mitgemacht. Weil ich weiß, genau, das habe ich letztens auch noch gesehen. Dieses habe ich nämlich damals auch als Songbook gehabt, ne? Also für Piano. Und mit den Noten haben wir dann damals Invisible Touch oder du hauptsächlich dann Invisible Touch eingespielt. Ne?
Ja.
Ich habe hier, sehe ich gerade auch, nicht nur heute die heute erworbene Single aus Coming Tonight, 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 sondern auch dieses Song hier, der aufgrund seines Videos bekannt geworden ist. Ne? Nämlich Land of Confusion. Es gab ja diese britische Puppenserie, satirische Puppenserie mit Karikaturen von Politikern und Filmstars und so weiter.
Ne? Die Rede ist von Spitting Image.
Spitting Image, ne? Das heißt auf Deutsch, du bist ja wie aus dem Gesicht geschnitten. You are a spitting image of someone. Ne? Und Genesis haben sich für diese Promo-Single, für das Video, ist ja auch einfach ein geniales Meilenstein-Video, auch Puppen machen lassen, ne? Karikaturen ihrer selbst und war sich nicht zu schade, die halt auch für das Plattencover zu bringen. In dem Video, klar, Land of Confusion, das ist auch wieder Kalter Krieg und alles, was die Leute damals halt im Schlaf schwitzen lässt, wie Ronald Reagan in dem Video, der in einer großen Pfütze aus seinem eigenen Schlaf, aus einem eigenen Schweiß auf einmal aufwacht. Ne? Alle kommen vor in dem Video.
Land genau, of Confusion von und andere Invisible Politiker. Touch.
Genau. Ja, genau. Die eiserne Lady, da haben sie kein gutes Haar gelassen, natürlich.
Ja. Genau. Das Video wurde auch letztens in einer aktuellen Pubkultur-Episode auch erwähnt, wo es um Hurra Deutschland geht, weil Hurra Deutschland ist letztendlich nichts anderes gewesen in den 90ern als Spitting Image zu Deutsch.
Mit deutschen Politikern, ja.
Genau.
Sehr interessante Folge, also alle, die sich für Puppen oder auch für Fernsehkultur interessieren, bitte mal reinhören. Da ist ein Interview mit der Puppendesignerin, ne? Das ist einfach total interessant und auch zu hören, dass so eine Puppe 10.000 D-Mark damals gekostet hat in der Herstellung. Ne? Und die hatten 8 Helmut Kohls. Manche nur dafür, dass sie dauernd irgendwelche Sahnetorte ins Gesicht schmeißen konnten. Nee, aber hier Invisible Touch, ja, also ich finde, das ist einfach ein Album, die haben fast jeden Song als Single ausgekoppelt, am Ende wurde es ein bisschen dünner, also die großen Hits haben es natürlich vorne weggemacht, aber klar, Invisible Touch, Tonight Tonight, Land of Confusion, Into Deep, die Ballade des Albums und dann noch Throwing It All Away, die zweite Ballade des Albums, die ein bisschen grooviger ist, ne? Nicht ganz so, nicht ganz so langsam. So, und da bleibt gar nicht mehr viel übrig. Anything She Does, das ist wieder einer von diesen Songs mit diesen Bläsern, ne? Also auch wie bei Phil Collins, diesen Phoenix Horns, ich glaube, weiß nicht, ob die da, wahrscheinlich sind wieder diese Phoenix Horns, ne? Die ehemaligen Earth, Wind and Fire Bläser, die da mitspielen. Ich kann das gar nicht mehr lesen, das ist viel zu dunkel und viel zu alt bin ich, genau. So, wo stehen denn hier die Credits? Hier sind erstmal die Songtexte dabei. Und unter den Songs jetzt erstmal nicht. Written, mastered. Oh, sind es doch eine Synthesizer-Bläser. Erzähle ich da vielleicht ein. Na, da stehen nur die drei Musiker. Okay. Also doch keine Phoenix Sounds auf dem Album. Aber trotzdem klingt
es. Aber es gab ein Video dazu, ne? Das ist ganz interessant. Obwohl es keine Single war.
Na doch, ich glaube, es war eine Single, die war halt einfach nicht weiter, also nicht so groß, so ein großer Erfolg wie die davor, ne? Damit wollte ich vielleicht einfach nochmal die Verkäufe aufrechterhalten. Ja, und dann bleibt nur der einzige proggige Song des Albums, der aber halt live sehr gefeiert wurde auf der Tour und der Tour danach, die quasi auch schon die letzte Tour von Genesis war, zu dem Album We Can't Dance, nämlich Domino, ein Song in zwei Teilen. Part 1, In the Glow of the Night und Part 2, The Last Domino. Ein langsamer und ein schnellerer Teil, der auf einem, ich glaube, Albtraum von Tony Banks über Blood, Blood in the Rivers of Blood in the Streets, irgendwie solche Sachen, also ganz, ganz schlimme Sachen, die im Fernsehen gesehen werden und einen auch Albträume bereitet.
Insgesamt 10 Minuten, wow.
Voller Song. Ja, das ist so ein bisschen Prog noch von Genesis. Und was haben wir als nächstes?
Als nächstes haben wir, ich nehme mal Peter Gabriel, weil ich dazu mal sagen kann, das wunderbare Album So, sein fünftes reguläres Studioalbum. Und vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sogar bis heute sein erfolgreichstes Album sein.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Das heißt, über 10 Millionen Mal verkauft. Das ist natürlich schon irre. Und ja, da wurde er, so heißt es hier, von einem avantgardistischen Kunstrockkünstler zu einem globalen Pop-Sensation.
Ja, ja, da waren natürlich so die ersten großen Single-Hits, also ich meine, dann wirklich richtig große Single-Hits wie Sledgehammer drauf, ne?
Und ja, Sledgehammer. Ja, wer kennt es nicht? Also vor allem MTV hat es ja bekannt gemacht, ne? 9 MTV Music Awards gewonnen, dieser Song, und ist bei MTV, es ist ja abgeschlossen, MTV zeigt ja keine Musikvideos mehr, der meistgespielte das Musikvideo aller Zeiten.
Ja.
Tatsächlich, das kann keiner mehr überholen. Das wird auch Taylor Swift nicht mehr schaffen.
Ja. Auch an diesem Video kann man einfach nicht vorbei in den 80ern, ne? Ja, und ja, da sind auch grandiose Sachen drauf, ne? Also ich meine Sledgehammer, Red Rain und In Your Eyes, das Duett mit Kate Bush.
Ja.
Mit der grandiosen Basslinie. Und dann geht's zum Dur und dann wieder zurück zum Moll. Ach schön, ja.
In Your Eyes, ja, Youth and Dur.
In Your Eyes. Auf der Platte nur 4 Minuten und dann fällt es aus. Aber die eigentliche, definitive Version, die auch immer live gespielt wird, ist 10 Minuten lang. Da gibt es ein langes Intro, dann kommt der Song, dann gibt es noch ein längeres Outro. Und es wird immer gefeiert live, alle tanzen auf der Bühne. Und mittlerweile 75, weiß nicht, ob er nochmal auf Tour geht, aber vielleicht, zuletzt hat er noch getanzt. Immer irgendwelche. Und das ist ja sein großes Thema, Weltmusik, ne? Also immer in Kooperation mit afrikanischen oder indischen Künstlern, ne, die da irgendwie reinsingen. Hier ist auch ganz viel Background-Gesang dabei. Das ist ja, hat er schon häufig davor auch gemacht und der hat so einen Spaß dabei, auch diese So-Tour, die Videos, Live-Videos aus der Zeit, was der da auf der Bühne veranstaltet, als noch junger Mann, wie viel Energie der hat, der tanzt und hüpft und springt und singt, also wie ein junger Gott.
Ja. Und nicht nur an Weltmusik hat er viel Spaß und sich sehr stark engagiert, sondern auch Multimedia-Technik, ne? Hat ihn Anfang der 90er sehr fasziniert. Er war einer der ersten Popkünstler, der eine CD-ROM rausgebracht hat.
CD-ROM, genau. Ne? Also, genau, die habe ich doch noch irgendwo hier, Explorer oder so hieß die.
Ja, nicht, genau.
Ne? Ja.
Irre. Ja, krasser Typ, der Peter.
Auch in dem Graubereich zwischen Pop-Rock und Prog-Rock zu erwähnen ist die Band Talk Talk, die ja nicht nur so etwas gemacht hat wie Single-Hits It's My Life, ne? Sondern auch hier mit The Color of Spring ein sehr, ja, weiß ich, nachdenkliches Album, leises Album rausgebracht hat, ne? Was sehr kuriose Arrangements manchmal hat. Ein Kinderchor ist dabei, Happiness is Easy, ja, manchmal hat man kaum Instrumentation, einfach nur Schlagzeug solo so ein bisschen. Es ist ein ganz, ganz tolles Album, finde ich. Da habe ich letztens nochmal ganz genau reingehört. Und Living in Another World ist mit so dieser oder Life's What You Make It, meine ich, ne? Da ist so eine sehr charakteristische Basslinie, die aber vom Piano gespielt wird. Sehr empfehlenswert. Also ich finde, Talk Talk, die haben auch 1986 mit The Colors of Spring eins der Alben des Jahres herausgebracht.
Jawohl. Gut, womit machen wir weiter?
Und jetzt wird's laut.
Jetzt wird's laut und wild, ja. Die Bruchlinien. Hip-Hop und Metal.
Ja, auch in diesem Bereich, ich glaube, das ist deswegen Bruchlinien, da tat sich jetzt mal was und es ging wirklich um die Etablierung dieses Genres und diese Alben haben dazu beigetragen, ne, dass es, was wir vorhin gesagt haben, im Rückblick, wie wichtig diese Alben anscheinend oder wirklich nicht nur anscheinend, sondern tatsächlich gewesen sind, um dem diesen Genres weiter Schwung zu verleihen.
Richtig. Fangen wir mit der größten Band an.
Mhm.
Metallica. Master of Puppets. Drittes Studioalbum. Und ja, ich bin kein Metalhead, aber ich habe mir das ein bisschen reingetan und dachte, wie bekömmlich ist das eigentlich, ne, was man da bekommt. Und wie großartig ist der Titeltrack.
Ne? Ja.
Mit seinen, naja, es ist ja schon fast ein Avantgarde-Proc-Metal-Song, der einen Mittelteil hat, der ja viel ruhiger ist als das, was man von Metallica erwarten würde, im ganzen Track.
Ja, die machen ja sowieso häufig sehr lange Songs, ne? Und sehr orchestriert und auch ausgetüftelt und mit vielen Nuancen wirklich fein komponiert. Also man merkt, das sind nicht nur Knüppler oder Drescher, ne? Es ist ja Thrash Metal, wie ich auch bei dem tollen Podcast des SWR Meilensteine gelernt habe. Ah, ja. Thrash Metal, nicht so wechseln mit Trash, das hat nichts mit Müll zu tun. Nämlich Thrash kommt von Dreschen mit TH. Die dreschen ordentlich in ihre Instrumente. Auch interessant, dieses charakteristische oder das legendäre Gitarrenriff, habe ich in dem Podcast auch gehört. Das ist natürlich, die können natürlich sehr, sehr, sehr schnell spielen und das machen sie auch, aber das haben sie langsamer aufgenommen in etwas tiefer gestimmter Stimmung und haben es dann etwas schneller für die Aufnahme abgespielt, damit es wieder zur Tonart passte. Also die haben ein bisschen rumgetrickst, interessanterweise. Aber gut, sie können es ja auch, live in der Originalton-Geschwindigkeit spielen. Und Master of Puppets, einem größeren Publikum natürlich durch Stranger Things nahegebracht worden, ne? Durch Staffel 4. Wo durchaus auch klar wird, dass Staffel 4 1986 spielt.
Tatsächlich. Ja, tiefgründige Texte prägen auch deren Songs, ne? Also sie nutzen diese Metapher, ne? Das ist Master of Puppets, also der Meister der Marionetten, ne? Also eine Art von, zeigen, dass es hier um Machtmissbrauch von Abhängigkeit und ne, geistiger Kontrolle geht. Also auch schon sehr düster
Abhängigkeit, in der Gedanken, also ne? Soll wohl vor allem auch um Drogenmissbrauch und Abhängigkeit, sodass man quasi keine Selbstkontrolle mehr hat.
Ja, genau.
Aber auch da, ich muss das aber nochmal wirklich in Gänze hören, weil das ist wirklich aus dem Bereich Metal etwas, wo ich denke, oh, das ist so mitreißend und so energetisch, so energiegeladen, aber auch einfach melodisch, ne, im weitesten Sinne, dass man, ja, und auch wirklich kompositorisch groß anspruchsvoll auch gemacht, ne, ohne dass man es mit der Faust ins Auge kriegt. Und zeitlos. Also ich finde, der Sound ist einfach zeitlos.
Ja.
Also man hört nicht, dass es 40 Jahre auf dem Buckel hat.
Das stimmt.
Wahrscheinlich, weil Metal immer gleich klingt. Aber die haben, leider nicht immer gleich, nee. Aber so, ne, das ist die Blaupause quasi dafür.
Ja,
ne?
Genau.
Und wer heute Metal macht, der eifert dem natürlich noch nach.
So.
Und ja, was braucht man mehr als tiefe Bässe, schnelle Gitarren und Double Bass und einen, ja, wie auch immer gearteten Gesang. Ne? Also ich finde, Metal ist ja meistens, finde ich meistens nicht so zugänglich, weil diese großen, die hohen Schauter das oder dieses Gegraule, das finde ich halt nicht so ansprechend. Aber der Gesang bei Metallica, den finde ich halt einfach genau passend, weil er auch einfach von der Range her genau nicht so hoch, nicht so tief ist.
Ja. Das, was ich bei dem Album auch gedacht hatte, also vor allem auch beim Master of Puppets, den Song selbst, was so, das ist so ein, Metal ist so ein Gegenentwurf zu diesen Pop-Melodien, die man in den 80ern hatte, ne? Also es war ja alles sehr, sehr melodisch und ne, gute Laune und mitsingen und so. Und was ja Metal eigentlich ist, das ist ja viel mehr eine rhythmische Musik. Ne? Selbst die Gitarre ist eigentlich einfach, da geht es ja nur um eine Rhythmusgitarre, ne?
Dieses galoppierende, ne? Dieses,
So, sehr, sehr staccato-artig, was dann einfach auch einen Menschen einfach, der es hört, durchrüttelt, ne? Also, ne? Das Musik macht ja was mit einem Menschen. Und auch der Sänger versucht sich ja mit der Art des Gesangs da anzupassen. Der ist ja auch eher so staccato-artig rhythmisch, wie der Text rausgerotzt wird. Ne? Das geht ja beim Trash-Metal noch viel, viel heftiger. Ne?
Ja, also Thrash Metal, um genau zu sein.
In dem Fall ist es Thrash Metal, aber wir haben nachher noch sehr viel mehr Thrash Metal. Genau. Oder auch Glam Rock oder Glam Metal oder was es nicht alles gab in 86. Es gab viel, viel Gitarren und es war viel.
Hair Metal, ganz schlimm.
Oh ja.
Ja. Das ist halt einfach so klischee-mäßig. Ne? Wenn man, es gibt ja, wenn wir gerade über New Order gesprochen haben, muss auch in 86, 87 rausgekommen sein, eine Single, die wiederum nicht auf dem Album war, nämlich Touched by the Hand of God. Da gibt es ein Video, da sind sie verkleidet. Also sie spielen eine Metal-Band, eine Hair-Metal-Band bei einem Konzert. Mit Nieten und Leder und Perücken und so weiter. Ne? Und das ist eine Parodie auf diese Bands, wie sie zuhauf damals, weiß ich nicht, Foreigner und Bon Jovi und ja, wir hatten ja auch, haben wir noch nicht genannt, aber Final Countdown Europe zum Beispiel, ne? Diese typischen pathetischen. Ne? Und da finde ich auch, da ist Metallica einfach cool. Ne? Die haben, das ist nicht irgendwie Guilty Pleasure oder sowas, ne? Sondern die sind einfach durchaus von vorne bis hinten cool.
Ja.
Kann man so stehen.
Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Debütalbum. Wir hatten ja schon ein Debütalbum von Crowded House, von den Pet Shop Boys und von Erasure. Jetzt haben wir ein Debütalbum, das, glaube ich, größer ist als das, was wir bisher gehört haben. Denn auf dem wird das Recht abgefeiert, Party zu machen. License ja. to Ill von den Beastie Boys.
Genau, was natürlich eine Anspielung ist als auf dem James Bond Slogan, beziehungsweise die License to Kill. Mhm. Und ja, genau, das drehen sie halt einfach um, License to Ill. Die Beastie Boys, ja, die haben einfach aufgewühlt, ne? Die haben Punk und Rap miteinander verbunden und haben einfach einfach geschrien, bis sie heiser waren und haben das einfach rotzfrech. Ja, und sehr erfolgreich, ne, auf einfachen Gitarrenriffs, ne, das ist ja manchmal sowas ähnliches wie, You Gotta Fight to Ride for Your Party klingt wieder der erste Teil von Smoke on the Water. Dab, dab, down, dab, dab, down, ja. You gotta fight. Einfach, ja, also sehr banal, aber sehr effektiv, ne.
Yep. Ja, ich hatte gelesen, dass die Art, wie sie Rock und Rap verbunden hat, überhaupt den Hip-Hop erst massentauglich gemacht hat, ne? Mhm. Also die große Hip-Hop-Welle kommt ja erst noch, ne? Aber da, also 86 geht das so langsam tatsächlich auch mit den Beastie Boys los. Und einer, der dafür verantwortlich ist, ist ein guter alter Meister der Produktion, Rick Rubin. Der in dem Jahr einiges gemacht hat und auch in den Folgejahren unglaublich produktiv war. Und für dieses Album von den Beastie Boys hat er auch eine Menge Rocklegenden gesampelt, unter anderem AC/DC, The Clash oder Led Zeppelin.
Ah ja, gut, da könnte es natürlich herkommen, ja.
Ja,
ja, genau. Und Run-DMC, ne, also das ist so ein bisschen Crossover, ne, was ja auch da betrieben wird. Ne? Nicht die Stile, die vermischen sich, ne, und Run-DMC, die arbeiten ja dann auch mit Aerosmith zusammen und haben natürlich diesen stimmt das überhaupt? Das ist ja Quatsch. Nee,
stimmt, Quatsch, total. Also Rick Rubin hätte auch Aerosmith einfach auch da samplen können, aber nee, er ging einen Schritt weiter und sagte, ey, Taylor Smith, den kenne ich doch, laden wir direkt mit ein.
Ja, also ja? Steve Tyler, genau.
Steve Tyler, genau. Ja. Und Joe Perry. Ja.
Mhm. Genau, und Walk This Way. Das ist ja auch das Video. Das sind ja nebeneinander in zwei verschiedenen Räumen, ne, und kommen dann irgendwann durch die Wand zusammen und sind aber erstmal für sich, ne? Und jeder macht da sein Ding. Ne? Aerosmith machen ja ihr Riff, ne? Und dann und das ist ja an sich schon total funky und total geil. Mhm. Und da wird einfach gerappt auf der linken Seite und dann irgendwann kommen die dann zusammen, ne? Ja, It's Tricky, ne, ist ja auch wieder so. Die haben ja diesen 80er-Jahre-typischen, da ist der Rap noch sehr mit dem Rhythmus, also die Silben, der Flow ist noch sehr mit dem Rhythmus verbunden, ne, da wird ja mit Eminem und so wird das ja alles viel, viel freier, ne, und viel vertrackter, aber da in den 80er-Jahren, da wird noch sehr, sehr geradlinig gerappt, ne.
Ja. Aber auch schon Trends gesetzt, ne? Goldkettchen, Jeans, ja. Fedora-Hüte und natürlich legendär geworden die Adidas-Sneaker ohne Schnürbänder.
Heißt, ja, ja.
Und warum
ja,
ohne Schnürbänder?
Ja, weil damit man nicht über die Schnürsenkel tritt und dann stolpert, weil wenn man.
Nee, weil die Bros doch im Knast sind und keine Schnürbänder haben dürfen im Knast.
Oh ja, natürlich, weil da könnte sie sich strangulieren. Ja. dann werden die natürlich rausgenommen.
Eine richtig.
Verbeugung an die Bros im Knast.
Richtig.
Die werden nicht vergessen. Also, so gesehen, auch das fand 1986 statt.
Ja.
Und Peter Gabriel, haben wir gerade gehört, der Weltmusik durchaus offen, aber nicht so präzise und konsequent, wie es Paul Simon mit seinem Album Graceland gemacht hat, ne? Wo er quasi die Weltmusik einfach feiert, ne? Und sich davor verneigt. Und heute würde man vielleicht kulturelle Aneignung schimpfen, aber nee, er macht das ja quasi authentisch mit authentischen Musikern, ne? Auf Graceland. Paul Simon kennt man von Simon und Garfunkel, mhm. Da war er sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und auch als führender Songwriter, ne? Aber von Graceland, das ist ja eigentlich, der Titel ist jetzt nicht so sehr auf Weltmusik, sondern eher auf Elvis Presley gemünzt, ne? Mhm. Und Memphis, Tennessee. Das ist ja auch der große Hit, dann kommt Graceland, Memphis, Tennessee. Und aber auch You Can Call Me Al ist ein Riesenhit gewesen, ne? Mit diesem Bläser. Da, 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 da. Kriegt man gar nicht mehr aus dem Kopf. Super Bass, Fretless Bass dabei mit diesem Slap Break. Habe ich übrigens auch, was ich auf diese Stelle im Ohr hast, ne? Das ist bei You Can Call Me Al. Also ein kleines Break vor einem Refrain. Da gibt es so ein ganz wildes, geslapptes. Das ist lustigerweise, das sind zwei Takte. Der erste Takt wird quasi im zweiten Takt einfach rückwärts abgespielt. Gar nicht gespielt, sondern rückwärts wieder runter. Das habe ich jetzt bei so einem Tutorial-Video bei YouTube erfahren. Interessant.
Clever.
Solche Tricks haben die da gemacht. Ja, geil, Diamonds on the Soles of Her Shoes, da sind ganz, ganz tolle Sachen drauf. In der Gesamt zusammen, also das Ganze ist manchmal ein bisschen viel vom gleichen Konzept her, ne? Mhm. Aber auch textlich ist da viel Tiefgang. Ist auch nicht zu Unrecht als der erfolgreichste Album des Jahres geworden.
Ja, richtig, genau. Es gab zwar Kritiker, die meinten, die Kritik an den Apartheid-Regime, ne, das ja in Südafrika aufgenommen, das Ganze, sei nur zwischen den Zeilen zu lesen gewesen. Aber Graceland ist halt weniger ein politisches Album, als halt vielmehr die schönste Realitätsflucht der Popgeschichte.
so kann man es auch sagen, ja.
Ja, genau. Das Ganze hängt ja so ein bisschen dieser Idee an, auch dieses Graceland dorthin zu gehen, wo der King, ne? Sein würdeloses Ende gefunden hat. Graceland, Memphis, Tennessee.
Ja. Also quasi Elvis als Metapher.
Ja. Und was ich auch interessant fand bei der Recherche, hatte ich gefunden, dass sich Bands auf diese Art, wie dieser Global Pop gemacht wird, sich heute noch beziehen, so wie Vampire Weekend oder Foals, die ich auch sehr verehre.
Ja, aber es ist so dieser, also wenn man sagt, wie klingt südamerikanischer, nicht Südamerika, südafrikanischer Pop, ne? Das ist so wie auf diesem Album natürlich, ne?
Ja. Und wie klingt deutsche Musik 1986?
Da gab es wahrscheinlich einiges im Bereich Schlager, was wir hier nicht weiter würdigen, aber.
War alles nicht in der Top 100.
Das finde ich gut, ja. Ja, aber Grönemeyer und die Ärzte, ne, die waren natürlich auch da sehr präsent. Grönemeyer hat zum Beispiel wie heißt das Album nochmal?
Sprünge,
genau. Kinder an die Macht, ne? Das
Kinder an die Macht. Sein sechstes Studioalbum. Eieiei.
Und die Ärzte, das Album, das hat ja ein bisschen so Probleme, ne, mit diesem Index. In den 80er Jahren. Dadurch haben sie auch viel von ihrer Berühmtheit, ne, oder auch zu verdanken, dass sie immer mal so einen Song drauf hatten, der dazu führte, dass das ganze Album indiziert wurde. Und auf diesem Album Die Ärzte, ist es der Titel Geschwisterliebe, weil es von nichts anderem als Inzest natürlich handelt.
Ja, bekannt auch der Song
Sweet Gwendoline ist da auch drauf. Ne? Wir haben sie doch mal gesehen live, ne, auf dem Hurricane. Und da war Gwendoline als große Puppe aufgeblasen. Ja. Diese gefesselte, ne, Dame, die ihr Markenzeichen ist. Ne?
Richtig, ja. Ich habe die Ärzte, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Aber wir haben sie auch einmal gemeinsam gesehen. Ich erinnere mich. Ja.
Sehr schön war's.
Ist immer ein Erlebnis und würde ich auch jedes Mal wieder machen.
Ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, warum eigentlich?
Also ich würde dafür nicht unbedingt nach Berlin fahren, was Freunde von mir schon gemacht haben. Ne, auf Tempelhofer Feld haben letzten die Sommer, glaube ich, Festivals, nachhaltige Festivals stattgefunden mit nachhaltigen Imbissen und so und sonst sich irgendwie nachhaltig organisiert und so. Mhm. Auf dem Tempelhofer Feld, mitten in Berlin. Ja, aber das ist dann doch ein bisschen weit für mich, um nur für die Ärzte nach Berlin zu fahren. Aber wenn die mal wieder irgendwo da sind oder man die mitnehmen kann auf ein Festival, bei dem ich bin, why not?
Hm. Tell me why not. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer kleinen Liste.
Ja.
Vielleicht sagen wir noch, achso, die Pretenders hatten noch ein Album, irgendwie jetzt so, was jetzt irgendwie die Pop-Rock-Ecke wahrscheinlich eher, nicht mehr zu den deutschsprachigen, haben wir gerade vergessen daraus zu erwähnen. Don't Get Me Wrong, ne? Chrissy Hynde von The Pretenders mit dem Song Don't Get Me Wrong ist auf dem Album Get Close aus dem Jahr 1986. Und eine Band, die wir nicht verschweigen können.
Queen meinst du?
Weiter. Queen natürlich, ja.
Ja, Kind of Magic. Hm. Queen ist ja eher so eine, ich würde sagen, eine Singles-Band, ne? Oder, also wenn man Queen erleben möchte, dann hat man eigentlich die zwei oder drei Best-of-Alben von denen.
Ja, ja, genau, ne?
Aber sie haben auch sehr viele Alben gemacht und hier Kind of Magic ist das 11. Studioalbum tatsächlich. Hm. Und hat große Bekanntheit bekommen, da zahlreiche Songs des Albums in einer anderen Fassung in dem Film Highlander zu hören sind, ist.
Ja, genau. There Can Be Only One, ne? Dass diese Textzeile ist natürlich auch in A Kind of Magic zu hören. Mhm. Es kann nur einen geben. Der Highlander hat ja das Problem, dass er nicht stirbt, ne? Dass er quasi wie nennt das? Unsterblich ist, ja, genau. Ne?
So. To live. Forever.
Ja, nur die Menschen um ihn herum halt nicht, ne? Und das ist natürlich das philosophische Problem, was auch angesprochen wird, ja. When Love Must Die. Allerdings, auch Freddie Mercury hatte da schon seine HIV-Diagnose, die breite Öffentlichkeit wusste davon noch nichts, er natürlich schon. Und dann unter diesem Einfluss auch Who Wants to Live Forever zu singen, ne? Gibt ihm auch im Nachhinein das Ganze schaltet das Ganze in ein anderes Licht. Die sind dann nochmal auf Tour gegangen. Das war die letzte Tour, die Freddie Mercury machen konnte. Mhm. Und es gibt, 87, ja. Wir machen noch einen kleinen Schlenker zu Live-Alben, auch davon Live Magic, ne, das Album, was dazu rauskam, ist ein sehr abgespecktes Live-Album. Aber es gibt Mitschnitte, auch Videomitschnitte von dieser Tour. Zum Beispiel Wembley-Stadion gibt es, glaube ich, einen Mitschnitt und, die wurden auch damals mehrfach im Fernsehen übertragen. Budapest, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, der definitive Live-Mitschnitt von dieser Tour, wo, glaube ich, auch die Nationalhymne singt, ne? In Landessprache.
Ah.
Ja, genau, das findet man alles wahrscheinlich bei einschlägigen Streaming-Portalen. Mhm. Aber das Live-Album ist leider sehr zusammengeschnitten. Es ist nur auf eine einzige LP zusammengeschnitten und die Songs wurden dafür auf einfach gekürzt. Da ist zum Beispiel Bohemian Rhapsody ohne den Mittelteil drauf auf dem Album. Das
geht. Das ist ja kaputt.
Ja, ja. Da weiß doch jeder, wie lang das ist. Aber man kann doch keine Live-Version kürzen. Also dann gibt es auch kein Live-Album mehr, ne, wenn die Songs da einfach nicht in der Live-Fassung drauf sind. Klar,
Gott, oh Gott.
Das wurde immer vom Band gespielt, deswegen haben sie wahrscheinlich rausgenommen, weil es wird ja gar nicht live gespielt, deswegen braucht man es auch nicht auf dem Live-Album. Aber auch einfach, um es auf diese LP-Länge zu pressen, so viel da rauszulassen. Ja, also da empfehle ich, und da sind wirklich Freddie Mercury live da nochmal zu sehen, seine teilweise letzten Konzerte auf der Live Magic Tour. Die Live-Mitschnitte auf Video bitte schauen. Und eine Compilation kam in diesem Jahr auch noch raus, die wichtig ist, nämlich die von The Cure, die so einen kleinen Zwischenbilanz bietet, wo auch ähnlich wie bei Queen, wo man denkt, okay, das haben die alles Tolles mittlerweile schon als Singles rausgebracht. So, Hut ab, The Cure, Standing on the Beach. Beziehungsweise Staring at the Sea, je nachdem, wo es rausgekommen ist, hieß es mal anders.
Ja, wen wir hier gar nicht einsortiert bekommen haben, sondern ja auch als Sonderformat kennzeichnen, einfach mal, ist das dritte Album von Nick Cave and the Bad Seeds, Kicking Against the Pricks.
Also nicht nur Crowded House, auch Nick Cave als Vertreter oder Botschafter Australiens.
Richtig, richtig. Und auf dem Album, ich weiß nicht, ob es nur Coverversionen sind, aber es ist zum Beispiel die Coverversion von Something Got a Hold of My Heart drauf.
Interessant. Ich dachte, ich kennte alle Alben von Nick Cave, aber vielleicht war mir das zu abgefahren und habe da nicht so aufmerksam zugehört. Also, ja, doch, es sind alles Coverversionen, ne?
Ja.
Johnny Cash ist dabei, ne, Hey Joe, ja. The Hammer Song von Lou Reed, All Tomorrow's Party. Ja.
I'm gonna okay. kill the woman von John Lee Hooker.
Ja. Ja, okay, genau. Also das muss man sich diese Version mal anhören. Wahrscheinlich, davon spielt er eigentlich auch nichts mehr live, ne? Deswegen ist es irgendwie so ein bisschen untergegangen, ne?
Ja, genau.
Der Kanon ist aber breit. Es kam aber auch Your Funeral, My Trial 1986 raus.
Ach.
Ja. Das vierte Studioalbum. Und Mann. Kicking Against the Pricks kam am 18. August raus. Also ganz schön produktiv der Herr. Aber hier. Genau, das ist mir ein bisschen bekannt. Das Stranger Than Kindness ist drauf, ne? The Carney, ja, Your Funeral by Trial, der Titelsong. Jo, genau, das, also vielleicht das Nick Cave-typische Album wäre Your Funeral by Trial.
Naja, gut. Okay, was machen wir jetzt?
Sack zu, würde ich sagen.
Wie machen wir den Sack zu?
Ja, wir können die Singles auch beim nächsten Mal nochmal kurz, wenn wir unsere Top 8 unter die Leute bringen, ne?
Ja, vielleicht noch ein ganz kurzes Fazit. Also Popmusik war natürlich riesig in den 86, ne?
Oh ja.
Also viel, viel, viel Popmusik. Viele Bands, die neu angefangen haben und die berühmt geworden sind, also Debütalben, die hier auch vorgekommen sind. Dann halt neue Stile, so Crossover zwischen Rock und Rap.
Ja.
Der Start von Hip-Hop und so. Und unglaublich, darauf sind wir noch gar nicht so stark eingegangen und da ratter ich mal ganz kurz drüber, ganz viel Metal, ne?
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab mal Metal am Mittwoch mit Olli Schulz in der Sendung Boomer Cringe, also den Mittwochsableger von Fest und Flauschig in der Pandemie. Da hat Olli Schulz jede Woche sehr viel Metal erzählt. Und da war bestimmt auch mal Van Halen, Why Can't This Be Love? Don't Want to Know If You Are Lonely. Oder Europe, The Final Countdown, ist auch von 1986. Wir haben es vorher nicht erwähnt.
Ja, wir haben gesagt, das war hier dieser pathetische, naja, Pop-Metal.
Ja. Noch ein von Rick Rubin produziert, hier von Slayer. Rain in Blood, da wird man 29 Minuten lang der Metal platt geknüppelt. Ja? Also das, was früher man dann Thrash Metal nannte, heute ist das harmlos, finde ich. Ne? Das ist schon, wird einfach brachial einfach mal durchgepeitscht und gedrescht, wie man ja, ne? Thrash, auch schön. Was haben wir noch? Megadeth hat ein Album rausgebracht, Peace Sells, But Who Is Buying? Auch Wahnsinn. Aber hier war nicht
Megadeth. Jetzt ist es mir eingefallen. Wir haben vorher, bevor wir die Aufnahme zu starten, über Megadeth zu reden. Und ich dachte, das ist ja eine Song von Megadeth.
Ja.
Jetzt ist er wieder eingefallen. Ja. Der ist aber nicht da drauf. Symphony of Destruction.
Ah.
Unbedingt mal reinhören von Megadeth. Ja.
Auch bei Megadeth geht es natürlich um Kalten Krieg, ne? Und die haben auf dem Cover das UNO-Hauptquartier kurz nach dem Nuklearangriff gezeigt. Vor 40 Jahren, Leute. Heute denken wir darüber nach, ob die UNO kaputt ist. Vor 40 Jahren gab es schon dieses Cover von Megadeth. Dann darf man auch nicht verschweigen, dass ein ganz, ganz großer Hardrocker Bon Jovi eine schnulzige Platte namens Slippery When Wet gemacht hat. Mit Living on a Prayer und You Give Love a Bad Name.
Ja.
Wahnsinnig kitschig, wie die Kritiker auch sagten.
Wer kennt sie nicht, ne?
Wer kennt's nicht? Und wir haben natürlich noch das Album von Iron Maiden.
Ja, genau.
Genau das. Iron Maiden hat noch ein Album gemacht und Somewhere in the Time, das sechste Studioalbum. Und ja, ich würde sagen, genau, bei Metal.de wird es mit 10 von 10 Punkten bewertet. Also nicht, dass jemand sagt, ey, du hast Iron Maiden vergessen.
Hm? Ja gut, aber Metal.de ist ja auch, ne? Also ich meine, das ist ja auch in der Familie.
Ja, das ist auch, ich glaube, da ist auch mehr Nostalgie drin als wirkliche Expertise. Gott, oh Gott, aber wer sind wir? Ne? Wer sind wir?
Nein, also wir haben auch viel zu wenig Ahnung vom Metal.
Denn aber wir hören Pet Shop Boys, New Order.
Und The Smith.
Und The Smith.
Und manchmal auch New Order.
Und manchmal auch White Lies.
Ja, und das machen wir nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche.
Genau, ja.
Das wird schön.
Ach, ist das schön. Also ist ja wirklich mal schön, wieder so auf neue alte Musik zu stoßen. Das macht immer wieder Spaß.
Das tut's. Mann.
Und, aber genug für Tonight.
Ja, schön, dass ihr bis hierhin durchgehört habt. Jetzt könnt ihr ganz viele Platten auflegen oder durch euren Audio-Streaming-Dienst scrollen und hören. Ich glaube, von Tonight habe ich auch die Single.
Ich bin mal gespannt auf die 11-Minuten-Version, was da noch Tolles drin ist. 3 Minuten mehr, Tonight. Pottermos, meine Damen und Herren. Karneval.
Tja, Karneval.
Ich glaube, es gab Karnevalshits 1986. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder sowas.
Tschüssi.
Doing. Auf Wiedersehen.